Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 557. Heute mit dem Rückblick auf den WWE SummerSlam 2023, die größte Party des Sommers. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Party-Crasher, der Kai. Wunderschönen guten Tag.
Hallo, biggest Party of the Summer bei Regen und 17 Grad draußen.
Ich habe es mir auch gedacht, als heute hier die Welt untergegangen ist draußen, dass alle Bäume im Garten und draußen noch stehen, ist ein Wunder. Aber hey, wir lassen uns den Spaß nicht vermiesen. Der SummerSlam stand auf dem Programm und wir haben auch gemerkt, da war auch bei euch reges Interesse da. Kai, SummerSlam jedes Jahr was Besonderes und die Card versprach ja auch einiges.
Ja, yep. Also mir hat es auch wirklich gefallen. Natürlich, wir hatten ja auch in der Preview drüber gesprochen. Becky Lynch gegen Trish rausgekürzt. Ja, schon irgendwie uncool. Becky auch sehr unzufrieden damit, wenn man sich so ihre Social-Media-Posts anguckt. Das Ding auch komplett mitgenommen. Aber mir hat ja wirklich sehr gefallen, dass wir so wenig Matches auf der Card hatten und trotzdem irgendwie eine lange Show. Also es hatte ja schon fast AW-Länge. Und ich mag ja auch eigentlich nicht diese 4-Stunden-Klopper. Aber was hier ganz cool war, ist, dass jedes Match seine Zeit bekommen hat. Also ich hätte nie im Leben gedacht, dass Logan Paul gegen Ricochet 18 Minuten oder sowas geht. Das war dann schon irgendwie ganz cool, dass du merkst, wir müssen jetzt hier nicht ein Match irgendwie in 10 Minuten quetschen und mach einfach, sondern alle hatten ihre entsprechende Zeit.
Ja, genau. Und im Endeffekt war es dann gut über 4 Stunden lang. 4:10, 4:20, glaube ich, war es im Network. Aber da war am Ende auch noch ein bisschen was hinten dran geschnitten. Ja. Die Show an sich war so 4:10 ungefähr lang.
4:10,
genau. Und ja, wir wollen heute natürlich die Show einmal Revue passieren lassen. Und für die, die gerne uns auch mal wieder sehen wollen, die können natürlich da auch gerne bei YouTube vorbeischauen. Wir laden das ganze Ding dann hier auch als, ja, Stream quasi runter, wo wir beide da, ich vom virtuellen Hintergrund, Kai vor seinem, was ist denn das eigentlich?
Mein geiles Funko-Regal mit meinem Gameboy und meinem N64 und meiner PlayStation 1.
Ja, und dann dein Hasenkäfig.
Genau.
Okay.
Der beste Support.
Ich find's gut, du bist schon mal Podcasten vor Publikum gewohnt, das ist ja auch was ganz, ganz Wichtiges.
Eben.
Genau, deswegen könnt ihr gerne bei YouTube vorbeischauen und euch das da anschauen. Wir steigen aber hier an der Stelle direkt in die Card ein. Weil, wie gesagt, 8 Matches auf der Card und man muss wirklich über alles sprechen. Man kann auch einmal mehr über das Opening hier sprechen, lieber Kai. Wir haben Kid Rock gesehen. Kid Rock hat noch zuletzt beim Stichwort SummerSlam eher für unangenehme Erinnerungen gesorgt, nämlich mit seiner Flamme, als er da auf den Ring gesessen hat und als er eingeblendet worden ist damals. Wild rumgeknutscht hat, ganz genau. Jetzt diesmal hat er hier quasi die Moderation übernommen und hat uns nochmal an historische Momente des SummerSlam zurückerinnert. An SummerSlam 88, SummerSlam 1995, da hat er passenderweise über Michaels und Razor ganz kurz gesprochen. Der SummerSlam geht sozusagen durch die Luft und fliegt ja durch die Gegend. Zum Glück hat er nicht über Mabel gegen Diesel damals gesprochen. Das ist vielleicht eine ganz gute Sache. Und auch den SummerSlam 2005 hat er angesprochen. Kai, wie hat dir das Opening gefallen?
Ich fand's ehrlich gesagt ziemlich cool gemacht. Also gerade mit diesem Callback zu alten SummerSlams, zum ersten SummerSlam natürlich. Dann aber auch immer diese Shots, wo dann irgendwelche Wrestler, Wrestlerinnen in Autos saßen, was auch irgendwie ziemlich cool aussah. Das war ganz gut gemacht, das war stark gefilmt. Ich mochte das. Ich fand, das hat dir Bock auf die Show gemacht. Du hast das gesehen, dachtest dir, yo, jetzt Attacke.
Passt auch absolut für mich, hat Spaß gemacht und hat, wie du richtig gesagt hast, schon auch so den Rhythmus vorgegeben. Ich finde das ja auch ganz wichtig, dass man so ein bisschen die Vergangenheit mit aufgreift. Da ist ja auch AEW ganz, ganz groß drin und WWE macht das eben jetzt auch ganz gern. Und von daher hat das auch sehr, sehr gut für mich gepasst. Und wie schon gedacht, startete die Show hier mit Logan Paul gegen Ricochet. Und wir haben uns ja beide so ein großes Spotfest, ein Technikspektakel hier voller verrückter Dinger erwartet. Und bevor wir jetzt hier so ein bisschen durch das Match durchgehen, Kai, hat es das für dich erfüllt?
Teils, teils, muss ich sagen. Also gerade auch, weil es 18 Minuten ging, es war ja schon fast eher ein normales Wrestling-Match. Also jetzt nicht, dass ich sage, das war unspektakulär oder das war so nach dem Motto, das kannst du bei jeder Raw bringen. Aber es war ja schon über weite Strecken ein normal gewresteltes Match mit vielen Highlights drin. Hat mich aber auch da wieder überrascht, weil Logan Paul war ja sonst eher dafür bekannt, so ein bisschen seine Spots zu haben oder auch von einem Roman dann sehr durch so ein Match gezogen zu werden. Aber eigentlich kann man hier sagen, der hat fast ein 20-minütiges Wrestling-Match geworkt. Natürlich mit seinen einstudierten Spots müssen wir nicht drüber reden. Aber auch da wieder fand ich 18 Minuten und du merkst jetzt nicht, dass das irgendwie erst sein fünftes Match oder sowas ist. Also auch da schon wieder abgeliefert, nicht alles sauber, zum Beispiel jetzt diese Spanish Fly nach draußen, wo diese eigentlich beide stehen wollten. Gut, natürlich, ne? Also ja. Vielleicht sollen sie es mit der Spanish Fly einfach sein lassen. Das war ja auch nichts, was nicht sagen. Geklappt hat.
Ja, wollte ich gerade sagen, also Spanish Fly, nicht gerade der beste Freund von den beiden. Aber hier auch eine gute Geschichte, wie ich finde, die erzählt worden ist. Also nicht nur, dass ja Logan Paul dann natürlich hier auch immer wieder Richtung der Verlobten von Ricochet so ein bisschen gefrotzelt hat, zu Beginn auch schon mal, ne? Hier Samantha Irvin und sowas. Haben wir gleich auch am Anfang gesehen. Logan Paul, super arrogant, Ohrfeige und ein Motto, beziehungsweise ein Thema, was wir gleich zu Beginn sehr oft gehabt haben, war, dass Logan Paul ja auch gar nicht wollte, dass Ricochet springt sozusagen. Ne? Also er hat immer wieder versucht, ihn auch davon abzuhalten, aber am Fuß festgehalten hat, dass mal nicht funktioniert. Am Ende ist es dann doch spektakulärer geworden, aber trotzdem, das war ein beherrschendes Mittel in der Anfangsphase, dass man hier ja probiert hat, Ricochet so ein bisschen auf den Boden zu holen, nach dem Motto Logan Paul, der kennt ja seinen Gegner, der hat ihn gescoutet und versucht da eben gegen vorzugehen, weil wenn Ricochet quasi hier ins Rollen kommt, dann ist er eben nicht mehr zu stoppen. Was ich, naja, sehr, sehr schön fand, war die Vielzahl an Aktionen von dem Logan Paul, die auch die Crowd mitgenommen haben. Ne? Also wir haben diesen komischen Split Leg Drop gesehen, den Hogan Paul Leg Drop, wie er anscheinend offiziell getauft werden soll, war eher so ein bisschen der Naomi Leg Drop. Wir haben auch so eine Art People's Moonsault gesehen dann von Ricochet. Also generell die Crowd-Interaktion von beiden da. Und das ist ja auch gerade das Wichtige bei einem Opener, muss man sagen. Also die beiden haben hier schon verstanden. Sie haben 18 Minuten. Sie müssen aber auch das Publikum mitnehmen. Und das, finde ich, hat man ganz gut gemacht, oder?
Ja, absolut. Also auch da wieder, ne, mein Lieblingssatz, aber Logan Paul auch sehr gut hassbar. Und das hat man ja auch gemerkt. Die Leute chanten gegen Logan Paul, haben sich dann bei Ricochet über die Aktion gefreut. Übrigens, was mir noch sehr, sehr gut gefallen hat, natürlich, bevor ich es vergesse, dass Ricochet beim Entrance hier die Attack on Titan Aufklärungstrupp-Pose gemacht hat. Also für alle so Leute, die nicht so cool sind, also Olaf zum Beispiel, und nicht wissen, was damit gemeint ist, einfach bei uns bei Instagram gucken. Da habt ihr das Vergleichsbild. Also finde ich natürlich immer sehr, sehr nice, wenn Leute irgendwie so Anime-Anspielungen machen. Hatten wir auch schon bei Keith Lee oder sowas mit seiner Naruto-Akatsuki-Jacke. Ich finde sowas immer toll, macht die Leute immer direkt sympathischer bei mir. Und hier natürlich auch, ich fand es dann auch ganz cool, dass sie es auch immer wieder geschafft haben, dann durch besondere Aktionen die Crowd nochmal so ein bisschen mehr poppen zu lassen. Wie zum Beispiel auch dieser Moonsault, der von Ricochet gefangen wurde, aber dann eben in diesen Tornado, die gekontert wurde von Logan Paul. Das war halt auch wieder eine sehr, sehr coole Aktion, fand ich.
Da habe ich mir gedacht, es ist echt unverschämt, wie gut Logan Paul ist für das, yo, was er bis jetzt quasi im Wrestling gelernt hat und wie viel lange er dabei ist, wie kurz er dabei ist. Ne? Das ist halt wirklich ein, ja, fast schon ein Unding, muss ich hier an der Stelle sagen, weil gerade dieser Moonsault, der war unglaublich hoch gesprungen und dann auch toll gefangen von Ricochet, ja. Daraus dann eben den Tornado DDT. Ja, richtig, richtig gut. Genauso auch, dann geht es ja so ein bisschen hin und her. Es gab ja dann den Recoil von
der nicht so gut aussah. Also den hat Logan Paul nicht so geil gesellt.
Das stimmt, der war auch ein bisschen daneben. Ne? Dann gab es die Shooting Star auf die Knie und Logan Paul mit dem ersten Roll-Up. Dann aber auch ein paar ungewöhnliche Aktionen. Diesen Alley-Oop, den Logan Paul dann gezeigt hat. Daraus dann den Kip-Up und diesen Springboard-Splash, den er da einfach mal rausgeholt hat. Ne? Auch unglaublich weit gesprungen und erneut.
Unglaublich hoch auch.
Ja, also der darf nicht so gut sein, wie er es ist.
Ja, ja,
das ist halt crazy. Es ist wirklich crazy. Auch, dass der da keine Angst vor hat, diese Aktionen zu zeigen. Ne? Das muss man auch sagen. Also da kann ja auch immer mal der Kopf einfach nicht mitspielen.
Und es tut halt auch weh. Also sag mal, also du weißt halt, ich springe die Aktion jetzt und das tut weh danach.
Ja.
Weil so ein Frog Splash zu landen, du siehst es ja auch jedes Mal. Also da hat ja, ich so doof gesagt, keiner Bock drauf. Weil alle halten sich danach erstmal den Bauch. Weil es verdammt weh tut. Also, ja. und solche Sachen dann eben, ne? Aber auch Ricochet natürlich, der die Sachen mitnimmt, den Shooting Star auf die Beine, wie du gesagt hast, aber auch den 630, der dann danach daneben ging.
Also, ja.
Das ist halt auch fies, ne?
Ja, no water in the pool, sage ich dazu nur. Also, das zwiebelt garantiert ganz schön ordentlich. Und dann müssen wir auch auf das Ende zu sprechen kommen, Kai, weil ich muss sagen, mir hat das Match wirklich gut gefallen. Das hat ein gutes Pacing gehabt, das hat eine solide Geschichte erzählt. Und auch da Logan Paul hat nicht nur gut mitgehalten, sondern ich finde, er war dann wirklich auch hier die treibende Kraft in dem Match, weil er eben auch einfach mehr Charisma und so mitgebracht hat, auch wenn Ricochet hier schon so ein bisschen die Aggressivität, gerade aufgrund dieser Fotzeleien Richtung seiner Verlobten, durchaus mal wieder gezeigt hat. Das hat mir auch gut gefallen. Das Ende fand ich dann aber ein bisschen merkwürdig. Ne? Da gab es eben den besagten 630 von Ricochet, der daneben ging. Und dann hängt sich Logan Paul so ein bisschen aus dem Ring raus. Dann kommt da jemand von den Securities angerannt, verpasst ihm einmal die Brass Knuckles, also den Schlagring.
Also verpasst ihm die nicht, sondern er zieht ihm die an.
Genau, richtig, ja. Und dann ja, verpasst Logan Paul Ricochet nämlich eine. Also A, warum hat der Ref das nicht gesehen? Weil der hat sich wirklich demonstrativ in dem Augenblick weggedreht quasi.
Der wurde gerade gerufen.
Okay, dringender, ja, da ist ein singendes Telegramm für Sie, Herr Ringrichter, oder so. Nee, aber wie hat dir das Ende gefallen? Ich finde, das hat überhaupt nicht gepasst und wirkte komplett zusammenhangslos.
Also ich glaube, das Problem war, also weil eigentlich diese Right Hand von Logan Paul, das ist ja so seine Waffe schlechthin, ne? Der hat ja irgendwie Titan in eine Faust oder keine Ahnung, was da immer erzählt wird.
Adamantium.
Und ja, auch Wolverine passt auch so vom Look, der Maverick. Nee, aber das ist ja letztendlich seine Waffe, sein Knockout-Blow, den er jetzt auch schon mehrfach gezeigt hat. Und die Frage ist natürlich, warum braucht er dann einen Schlagring? Und ich glaube, das war hier einfach nur dieses Mittel, um zu sagen, ja, der hat halt schon unfair gewonnen, ne? Und dass man dann das deswegen so mitgenommen hat. Weil letztendlich haben wir ja auch schon bei Raw gesehen und auch in sonstigen Fäden, der Schlag reicht ja eigentlich. Und ich glaube, das war wirklich nur, um zu zeigen, ja, guck mal, Ricochet wurde betrogen. Und Logan Paul, der gewinnt, wenn er gewinnt, unfair. Und dass man das deswegen genutzt hat. Also unter diesem Aspekt macht es Sinn, aber an sich macht es keinen Sinn.
Das ist halt so das Problem für mich. Ich finde, man hat es auch nicht gut dargestellt. Ne? Also zum einen, der Ref sah halt doof aus. Ich glaube, auch im Publikum werden das die allerwenigsten gesehen haben so richtig, ne? Weil das ist ein kleiner Schlagring. Er hat nicht irgendwie gezeigt, hier ist es oder es wurde sonst irgendwie diese Waffe eingeführt. Das hat mir nicht gefallen. Von einem guten Match hat das wirklich ein bisschen was weggenommen und das Ende, finde ich, hätte man kreativer und auch besser lösen können. Dann lassen von mir es in die Augen stechen und einrollen oder sonst irgendwas. Irgendwas, was so ein bisschen Zusammenhang eben da reinbringt. So kam das aus dem Nichts. Das wurde nicht dargestellt. Ja. Passte für mich nicht so wirklich. Vielleicht gibt es da auch natürlich noch einen, noch eine Aufklärung, wer das denn gewesen ist. Vielleicht führt man dadurch noch irgendjemanden hier bei WWE mit ein, als Helfer von Logan Paul. Da hätte ich auch nichts gegen. Ansonsten aber, finde ich auch, hat man hier einen sehr guten Opener abgeliefert, der auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht hat und der zwar nicht ganz dieses total verrückte Spotfest gewesen ist, aber trotzdem als gutes, modernes Technikmatch mit spektakulären Farbtupfern war ich damit sehr zufrieden. Du auch?
Ja, absolut. Also war ein guter Opener, hat Spaß gemacht, kann ich mich wirklich nicht beschweren. Und auch da wieder, ey, das ist irgendwie sein fünftes Match oder so. Ich habe jetzt nicht genau, vielleicht auch sein sechstes oder sowas, ne? Wie du schon gesagt hast, der darf eigentlich nicht so gut sein. Und dann ist er, glaube ich, irgendwie von da aus noch direkt zum Boxkampf von seinem Bruder geflogen oder so. Also die haben schon auch ein wildes Leben, muss man ganz klar sagen.
Auf jeden Fall. Nee, das war der Opening Contest. Danach ging es erstmal wieder in die Trailer- und Werberunde. Unter anderem gab es da einen langen Rückblick auf die Lesnar-Cody Rhodes-Fehde. Und das war dann auch schon das zweite Match des Abends. Brock Lesnar gegen Cody Rhodes. Ich habe gedacht, das käme später auf der Card, ehrlich gesagt. Warst du auch überrascht?
Ja, ich hatte irgendwann kurz vorm Schlafengehen noch das Line-Up gelesen. Deswegen war ich nicht überrascht.
Okay. Ich habe mich komplett ungespoilert darauf eingelassen. Dachte so, oh, huch, da hätte ich eher so in der zweiten Card-Hälfte erwartet. Aber nichtsdestotrotz,
Brock Lesnar. Was man auch dazu Cody Rhodes, sagen muss, bevor du jetzt zum Entrance selbst kommst, es wurde ja auch schon auf dem Discord geteilt, weil es ja auch schon bei Raw gezeigt wurde. Dieses Video-Package zu der Fehde, das ist fantastisch. Also, das ist wirklich gut, diese 4 Minuten oder sowas, die es geht. Das ist der Hammer. Da haben sie wieder richtig einen rausgehauen.
Und weil du jetzt gerade angesprochen hast, so bevor ich zu den Entrances gehe, wolltest du zu den Entrance irgendwas Besonderes sagen?
Cody macht immer Bock. Liebe den Entrance.
Okay. Also ich muss sagen, da kleine Kritik. Ich finde dafür, dass das hier so ein super ernstes Match gewesen ist mit einem Typen, der ihm noch vor ein paar Monaten den Arm gebrochen hat, finde ich, war Cody verdammt gut gelaunt, hat ein bisschen zu viele Hände geschüttelt für meinen Geschmack und hat da auch ein bisschen zu sehr den Strahlemann raushängen lassen. Ich hätte mir da gewünscht, dass er vielleicht ein bisschen ernster ist. Ohnehin vielleicht nochmal Entrance ist ein gutes Stichwort. Es gab auch auf dem Discord ein bisschen Kritik, dass sich ja WWE wieder diesen kleinen Entrance hier hat bauen lassen und nicht mehr die großen Bühnen gehabt hat.
Ich glaube halt, wir müssen uns damit also ich finde das auch kacke, absolut. Ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, weil du dadurch einfach mehr Tickets verkaufen kannst. Also das ist halt der Selling Point dahinter. Weil du kannst dann sagen, wir haben eben nicht diesen riesen Monitor da hängen, sondern da können auch noch Leute sitzen. da machst du wieder dann x-tausend Karten mehr, die verkaufst du, ne, ist halt einfach mehr Gewinn, mehr Umsatz, zack, bumm, fertig. Das ist halt der Grund. Ich finde das auch super kacke, das sieht auch immer verloren aus, das hat für mich so einen Hausshow-Vibe, aber ich glaube, damit müssen wir uns leider abfinden.
Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwas zu tun hat mit WWE, gibt sich keine Mühe mehr oder sonst irgendwas, sondern es geht, glaube ich, genau darum, was du gerade gesagt hast. Es geht darum, da noch ein paar mehr 1000 Tickets zu verkaufen. Du musst nicht diese eine große Bühne haben, wo du links und rechts dahinter nichts mehr hinstellen kannst und du hast einen kleinen Entrance. Ich mag auch diese Kurve nicht, muss ich auch dazu sagen. Das sieht auch mal ein bisschen merkwürdig aus, die dann laufen. Aber bei den großen Shows, ich meine, klar, das sind wahrscheinlich dann ein paar tausend Tickets, die da nochmal über die Bühne gehen. Und das lohnt sich dann schon für WWE. Und wir wissen, haben sie auch jetzt gesehen zum Beispiel, wie oft da die Werbepartner zum Beispiel um die Ränge rum gezeigt geworden sind und dann auch unten natürlich nochmal um den Ring herum, also
ja.
Ja, bitte?
Nee, also ja, also, ach so. Da kommen wir sowieso noch zu. Also Sponsoring ist hier ein großes Thema.
Ja, ganz, ganz genau. Ja, auf jeden Fall Brock Lesnar, Cody Rhodes, das große Rubber-Match hier. Wer geht als Sieger aus der Serie heraus? Und Cody macht es ähnlich wie er zuletzt bei Raw. Er attackiert sofort noch, bevor hier Brock Lesnar wirklich fertig ist. Und ja, wird aber da nicht allzu lange glücklich mit, sondern kassiert sofort einen German. Es gibt aber dann auch die Disaster-Kicks zweimal hintereinander. Und dann auch natürlich eine sehr, sehr lange Dominanzphase von Brock Lesnar, der hier Cody nach ja, bestem Wissen und Gewissen in der Gegend herumschleudert mit allen möglichen Suplex-Varianten vom Overhead Belly to Belly. Sehr, sehr viele German Suplexes. Auch einfach mal so ein durch die Gegend Gewerfe haben wir gesehen. Da haben die Kommentatoren gesagt, es wäre ein Gut Wrench gewesen. Aber für mich war das einfach nur so ein, ich werfe ihn mal weg quasi, weil ich es kann. Und ja, Kai, wir haben im Vorfeld so ein bisschen drüber nachgedacht. Sollte man hier nicht eine Stipulation machen? Hatten wir jetzt hier nicht eine Stipulation? War das so fast so ein Last-Man-Standing-Match? Weil wie oft hat Brock Lesnar versucht, hier Cody Rhodes auszählen zu lassen, nachdem er ihn verprügelt hat?
Ja, das Komische ist, es hat ja schon fast, also Brock Lesnar als Maschine, als Biest, das er ist, es hat ja hier schon fast gnädig gewirkt, ne? So dieses, ich hau dich kaputt. Und er hat ja wirklich gesagt, komm, rette dich, lass dich einfach auszählen. Ne? Dann kommt er wieder rein, dann erst bei 5 oder sowas und dann zack, nochmal Suplex, Bums, nochmal raus, dann bis 6 und dann tritt er nochmal raus und sagt jetzt, bleib doch einfach liegen. Ne? Und das ist ja wie gesagt schon sehr, sehr gnädig eigentlich von dem Brock Lesnar, dessen Hobby sonst ist, dich tot zu hauen. Und dann irgendwann hat er gesagt, okay, gar keinen Bock mehr, gibt's den F5 draußen, Junge, bleib draußen. Cody, natürlich, Kämpferherz, wie wir ihn kennen, sagt, ich will da rein. Brock Lesnar wird da raus, F5 dann diesmal durch den Tisch, sagt, Junge, bleib liegen, Cody wieder bis 9, wieder in den Ring. Also, wenn man es dann so erzählt, ist es ein bisschen witzig, es hatte auch eine gewisse Länge, muss man ganz klar sagen, aber es war halt wieder dieses Typische, was wir auch sonst in der Fehde eigentlich generell schon hatten oder in den Matches, Brock Lesnar ist eine Übermacht, die machst du nicht mal so easy platt und Cody natürlich wird nach Strich und Faden vermobbt. Und hat aber das Kämpferherz, beißt sich natürlich durch, ist halt der Held, den wir alle brauchen in unserem Leben. Sagt, ich gehe wieder, ich hole mir wieder einen auf Schnauze ab, aber ich mache trotzdem weiter und weiter. Und das Match lebt dann ja auch sehr halt von diesen Openings, die sich ein Cody schafft. Und da ist halt meine Frage, weil du sagst, wir hatten keine Stipulation. Warum darf Cody die Treppe benutzen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe auch gedacht in dem Augenblick, so Moment, das ergibt eigentlich keinen Sinn, weil der Einsatz der Treppe ist normalerweise natürlich eine DQ.
Ja.
Aber
vielleicht hat der Ref auch einfach Angst.
Ja, vielleicht. Vielleicht auch das. Nee, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen, wieso man das hier gemacht hat. Also klar, Regelwerk ein bisschen lockerer ausgelegt, aber streng genommen ist das natürlich eigentlich was, was nicht geht. Und das war auch was, was mich hier gestört hat. Also ähnlich wie beim Opener mit dem Schlagring war es jetzt hier ähnlich diese Treppe, die man da mit eingebunden hat. Auch da hätte ich vielleicht nicht gebraucht. Also wir haben genug Möglichkeiten gehabt. Man muss natürlich auch noch dazu sagen, es wurde dann auch noch das Polster ja schon abgerissen quasi von der Ringecke. Das ist auch noch so ein Ding gewesen, was wir hier gehabt haben. Ne?
Aber das haben wir häufiger gehabt ohne die Q. Das ist okay.
Ja, nee, das ist in Ordnung. Da ist er ja auch, das war ja auch kein direktes Cody schnappt sich den und donnert den mit dem Kopf rein oder so, sondern ist ja quasi da so reingeschubst worden nach dem F5 quasi, ist Cody ja runtergerutscht und hat Cody ihn da reingeschubst. Das lasse ich mir noch gerade so verkaufen, aber diese Sache mit der Stahltreppe hat mir nicht so gefallen. Wir haben natürlich auch davor
übrigens,
noch den, ja.
Ja, auch das hier, also weil man hat ja auch, ganz kurzer Sprung, am Ende des Matches gesehen, Brock Lesnar hat schon auch Respekt für Cody Rhodes. Und ich finde, das hast du aber auch im Match gesehen, weil ich wollte jetzt zu deiner Aktion kommen, die du schon auch nennen wolltest. Es gab ja dann eben, nämlich bevor dann Brock ins Turnbuckle gegangen ist, gab es dann ja auch eben nach diesem Schlag mit der Treppe dieses genannte Opening für Rhodes, wo er dann auch zwei Cody-Cutter gezeigt hat. Und auch da merkst du wieder, Brock kann schon geil zählen, wenn er Bock hat, ne? Also auch da, gerade wie er von diesem, wie er in diesen Top-Rope-Cody-Cutter gesprungen ist, das war schon sehr cool. Dann hatten wir noch diese kurze Sequenz, in der Brock den Kimura ansetzt. Auch da gab wieder ganz klassisch, Cody ist kurz davor aufzugeben. Ich mag es, dass sich dabei einmal so ins Gesicht haut. Und dieses, ja, gib nicht auf, weil ich finde das irgendwie cool. Und du denkst, ah, nee, nicht, dass er jetzt aufgibt. Ihm wurde ja schon der Arm gebrochen, hat ja schon 3 Monate hier den Gips da getragen. Aber kommt natürlich dann trotzdem ins Seil. Und dann gab es eben den Schubser ins Exposed Turnbuckle, was du schon angesprochen hattest.
Ganz genau. Und das hat man ja dann auch wieder genutzt, ne? Das war ja dann so ein bisschen auf die Schulter ja auch schon vorher. Dann hat Cody eben diese Chance genutzt, hat den Kimura selbst angesetzt. Und
ich dachte ganz kurz, wie heftig wär's, falls Brock Lesnar jetzt tappt.
Habe ich auch kurz überlegt. Ich habe auch kurz überlegt, ja, ob man hier Cody wirklich noch diesen großen Zacken irgendwie da gönnt, also das große Gütesiegel sozusagen, aber ganz so weit ging es dann doch nicht. Auch diese Art und Weise, wie er hier, also Brock, den Hold gebrochen hat, da war auch ein bisschen wenig Wumms hinter, also das war so ein bisschen Not trifft Elend in dem Augenblick. Dann ging es ja eben weiter, nochmal Brock immer wieder für den F5, wurde dann aber gekontert und dann du hast auch schon im Preview-Podcast gefragt, wie viele Crossroads braucht es hier wohl, um Brock Lesnar zu siegen? Ich kann dir sagen, es waren 3. Und ja, dann war es vorbei. Und bevor wir jetzt
ein bisschen reimt sich krass.
Bevor wir jetzt hier zum Resümee kommen an der Stelle, wir haben danach noch ein Handshake von Brock gesehen und auch die Umarmung. Und auch Brock hat dann Cody nochmal überall hin präsentiert. Triple H hat anschließend in der Pressekonferenz gesagt, das war nicht geplant. Er wusste nicht, dass das hier stattfinden würde. Und es heißt übrigens aber auch, dass Brock WWE erhalten bleiben wird. Also auch wenn er ja die Handschuhe ausgezogen hat, heißt das nicht, dass er jetzt nicht mehr wrestlen wird und eine längere Pause anlegt. Angeblich soll er tatsächlich auch schon im Oktober wieder also er da schon angekündigt sein für weitere Shows. Also das ist was, werden ihn da auf jeden Fall noch weiterhin sehen. Aber bedeutet jetzt diese Versöhnung am Ende, Schwamm drüber, Brock ist jetzt wieder ein Guter?
Also es war, glaube ich, zum einen natürlich erstmal diese Ultimate Show of Respect. Also weil, ich sag mal, jetzt unabhängig von so einer Storyline, wenn das ein Brock Lesnar bei dir macht, das ist schon ein Ritterschlag, ne? Also, der Typ ist ein harter Hund und der hat Bock auf eine ordentliche Wemserei. Und das war, glaube ich, dann wirklich so dieses klassische, yo, du hast mich jetzt besiegt. So, du hast dich von mir komplett nach Strich und Faden durch die Arena werfen lassen. Mehrfach. In Wochenshows und auch bei Pay-Per-Views, Premium-Live-Events. Das war wirklich so ein, jo, wir respektieren uns gegenseitig. Das mochte ich auch sehr gerne. Und ich habe auch ehrlich gesagt nichts dagegen, wenn es so ein bisschen andeutet, dass wir wieder den netten Brock bekommen. Weil, ich habe es mir auch sogar in meinen Notizen geschrieben, ich mag den netten Brock Lesnar. Und ich finde auch, du merkst, auch Brock Lesnar mag den netten Brock Lesnar. Also, weil klar, dieses Biest, das ist er halt ganz gerne und die Matches sind trotzdem eigentlich immer das Gleiche. Aber ich finde, du merkst ihm krass an, dass ihm das Spaß macht, auch mal der Gute zu sein und bejubelt und gemocht zu werden. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Also, warum nicht?
Ja, also dadurch, dass es nicht abgesprochen gewesen ist, heißt es natürlich auch, dass es noch keine Pläne wahrscheinlich in diese Richtung gibt. Aber ich glaube, wenn Brock sagt, hey, Hunter, ich möchte mal wieder bejubelt werden, ich möchte auch mal wieder lächeln, wenn ich zum Ring komme und solche Sachen und ich möchte wieder Quatsch machen, dann ist, glaube ich, da wird es da nicht viel Gegenwehr geben, glaube ich, bei sowas. Ne? Und von daher denke ich auch, dass das durchaus möglich ist und ich finde es auch ganz gut, dass Brock uns noch erhalten wird. Die Frage ist aber, Kai, wie bist du jetzt aus dem Match hier rausgegangen? Weil ich habe genau, das war auch mein Fazit hier zu dem Match, was du gerade gesagt hast. Irgendwie war es ja ein typisches Brock-Match, ne? Zerstören, dominieren, dann ja F5s probieren, fehlschlagen, selbst in die Bedrängnis kommen und dann am Ende nach vielen Finishern quasi verlieren, wenn man denn mal verliert. Das war so ein bisschen klassisch Brock Lesnar. Hat dich das gestört? Und ich fand auch, dass das Match gerade durch diese Auszählerei schon eine gewisse Länge hat in der Mitte.
Ja, das stimmt. Also es war jetzt auch kein geiles Match, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, das Ziel war auch kein geiles Match. Das Ziel war auch hier wieder, Cody Rhodes zu präsentieren.
Ja.
Und zu sagen, der kämpft gerade nicht um Belt, aber guck mal, wie krass der ist. Ne? Also letztendlich wirkt ja auch ein Cody und auch ein Brock, unabhängig davon, tausendmal größer als ein Finn Balor, der um den Championship-Titel kämpft.
Absolut, ja.
Also, ne, das ist ja, und ich glaube, darum ging es halt auch hier in dieser Fehde, das haben wir ja von Anfang an gesagt. Und das hast du ja von Anfang an gemerkt. Cody ist der, der die ganze Zeit aufs Maul kriegt und trotzdem immer wieder zurückkommt. So dieses klassische Kämpferherz, wie schon bei Hell in a Cell, hier mit mein ganzer Brustmuskel ist lila und ich kämpfe trotzdem. Und auch hier dieses in der Fehde, mein Arm ist gebrochen, ich habe da den Gips und ich kämpfe gegen Brock und ich verliere auch. Und selbst wenn ich durch Submission verliere, habe ich aber nicht aufgegeben, sondern bin outgefadet. Also all das, es ging hier wirklich nur darum zu zeigen, Cody ist ein verdammt harter Hund.
Ja.
Und das haben sie halt geschafft.
Und natürlich ist auch hier wirklich, was ich gerade schon angesprochen habe, ein Sieg gegen Brock Lesnar ist schon was sehr, sehr Besonderes und findet jetzt nicht jeden Tag statt. Ne? Es gibt nicht so viele Leute, die Brock Lesnar dann auch jetzt in der Fehde zweimal besiegen konnten, auch wenn das erste Mal natürlich so ein bisschen glücklicher gewesen ist. Aber das ist schon was. Und auch da bei der Pressekonferenz ist Cody ja auch gefragt worden, so, ja, was kommt jetzt als nächstes? Und da hat er nur so zurückgefragt, ja, was glaubt ihr denn, was als nächstes kommt? Ne? Wohin wird der Weg für mich gehen? Er hat natürlich noch eine Geschichte, die er hier beenden muss. Und ich glaube, das wird jetzt dann der Weg sein. Wir haben jetzt als nächstes die Survivor Series quasi als große Show. Ich glaube nicht, dass er jetzt bei Payback oder so auf die Jagd gehen wird. Ich glaube eher, das geht Richtung Royal Rumble, Richtung WrestleMania, dass er dann da auf Titeljagd gehen wird. Dazwischen wird man noch irgendwelche Übergangsprogramme für ihn aussuchen. Ich halte so eine.
Aber es sind da noch 5 Monate, ne? Also,
ich weiß.
Weil er hat ja auch selber gesagt, Finish the Story heißt nicht, Rollins den Belt abzunehmen, sondern Finish the Story heißt, Roman den Belt abzunehmen. Bis zum Rumble sind es halt noch 5 Monate. Beziehungsweise, du hast jetzt 5 Monate, die du füllen musst mit Programm.
Das ist richtig.
Was macht er? Weil wir hatten jetzt ja auch schon das Übergangsmatch mit Dominic Mysterio und. Du kannst ihn jetzt ja auch nicht gegen Rollins stellen und dann verlieren lassen. Wäre auch Quatsch. Zum einen, weil es ihm schaden würde auf dem Weg in Richtung Roman und zum anderen, weil er ihn schon 17 Mal besiegt hat im letzten Jahr.
Das stimmt. Muss man mal abwarten, wie man das jetzt auflösen wird. Vielleicht macht das wie Jack Perry und holt sich einfach irgendwie die 24-7-Belt zurück oder so. Also man weiß es nicht ganz genau. Nein, das wird man natürlich nicht machen. Aber ich denke, dass das in den kommenden Monaten, kommenden Wochen, dass da auf jeden Fall auch dieser Weg für Cody Rhodes klar sein wird. Vielleicht geht er raus und sagt, hey, Seth Rollins, ich will dich herausfordern. Vielleicht kann es ja dann auch sein, dass da einfach jemand rauskommt und sagt, nee, bevor du hier dran bist, bin erstmal ich dran. Auch einfach möglich. Und dann hast du wieder ein Übergangsprogramm. Ne? Müssen wir mal sehen. Aber ich glaube, dass wir auf lange Sicht auf jeden Fall Cody wieder im Titelrennen sehen werden. Wahrscheinlich schon ein bisschen früher als gedacht. Vielleicht haben wir auch mehrere Herausforderer, das war ein Multiman-Match irgendwie bekommen werden, wo er dann quasi ohne eigenes Verschulden vielleicht verliert oder irgendwie rausgemogelt wird. Auch dadurch kannst du natürlich ein bisschen Zeit schinden über die kommenden Wochen und Monate.
Cody gegen Randy.
Ja.
Also weil irgendwas brauchst du, ne? Also jetzt, das ist jetzt, die Fehde ist jetzt vorbei gegen Brock. Du musst jetzt was Neues haben.
Ja, das ist eben die Frage und so viele große Namen in der Region, in der Card-Region gibt es da eben auch nicht bei WWE. Klar, ich meine, du kannst jetzt nochmal irgendwie sagen, ja, dann machst du vielleicht irgendwas mit Finn Bella oder sonst irgendwas, ne, wenn du schon den Judgment Day noch weiter in Fokus rücken möchtest. Ne. Ja, rotierst halt eben einmal durch, aber werden sehen. Auch wenn Brock Lesnar auch da bleibt, was machst du mit dem? Also ich meine, der ist Free Agent, der kann überall hin, der kann theoretisch auch wieder zu SmackDown gehen, der kann theoretisch auch Roman wieder fordern, aber der hat wahrscheinlich auch gerade anderes zu tun, da kommen wir später drauf zu sprechen. Naja, wir werden es sehen. Ja, und an der Stelle unterbrechen wir mal hier gerade ganz kurz unseren kleinen Bericht, nämlich mal wieder für eine kleine Nachricht von unserem Partner und den lieben Freunden von Holy. Lieber Kai, Holy, das ist ja bekanntermaßen ein Berliner Startup, die machen wunderbare Eistees und vor allem auch Energy Drinks. Und wir haben es in den letzten Wochen und Monaten schon häufiger gesagt, also gerade auch die Energy Drinks. Kai ist ja auch jetzt gerade so bei so einer langen Nacht, 4 Stunden SummerSlam. Das ist da vielleicht auch gar nicht so verkehrt, sich da ein bisschen zu bewaffnen und da eine ja nicht nur leckere Variante irgendwie auf Lager zu haben, sondern vielleicht auch was zu haben, was jetzt nicht vor Zucker strotzt und einen ja mit Kalorien vollballert zum Beispiel.
Ja, genau, also du kannst ja sowieso aus x verschiedenen Sachen wählen, ob egal, ob du jetzt Eistee oder dann so um 2, 3, 4 Uhr nachts, wenn SummerSlam gerade zugange ist, einen Energy Drink haben willst, den kannst du dann auch dann schön selber anmischen, also kannst du selber bestimmen, okay, wie süß will ich ihn haben, wie viel Wasser, wie viel Pulver nehme ich, das ist halt ganz cool. Und mal gucken, vielleicht können wir jetzt ja irgendwann, falls mal wieder die Sonne scheint, auch dann sagen, machen wir uns mal schön kalten Eistee.
Genau, da auch ziemlich geil. Da gibt es jetzt seit kurzem ein neues Probierpaket mit 7 leckeren Sorten. Wir hauen noch eine oben drauf hier. 7 leckere Sorten, 14 Portionen, also von jeder 2, sodass man da auch wirklich ja, entweder teilen kann oder sich eben eine sehr, sehr große Portion für einen langen Nachmittag oder Abend machen kann. Und dann eben auch gibt es ganz aktuell eine neue Sorte namens Apple Alligator. Und das ist natürlich auch was für mich, weil Apple Alligator, das klingt schon so, das ist ein bisschen sauer. Und sauer macht ja bekannterweise lustig. Das ist ein Energy Drink und der schmeckt echt gut, richtig schön apfelig, fruchtig, sauer, mag ich super gern und wir haben es gerade eben schon angesprochen, Holy, dafür bekannt, zum einen kalorienarm, zuckerfrei und dann eben auch noch, ja gerade in diesen Vorratsdosen, wie ich sie gerade hier ins Bild gehalten habe, da auch noch sehr günstig und auch noch vegan obendrauf für die, die vegan leben und darauf Wert legen. Also das ist echt ein gutes Zeug und auch die Eistees sind da wirklich lecker und ja auch auf Basis von Teeextrakt, also echtem Teeextrakt, auch deswegen nicht nur lecker, sondern auch noch gesund. Und Kai, wir haben auch mal wieder da die Codes hier parat und da sollten wir vielleicht auch noch ganz kurz drüber sprechen, weil Headlock-Hörer und Hörerinnen, die bekommen natürlich auch was, wenn sie bei Holy ordern.
Genau, also ihr könnt zum einen, wenn ihr Neukunden seid, könnt ihr da mit dem Code Headlock5 bestellen, dann kriegt ihr direkt 5 Euro Rabatt. Also wenn ihr euch jetzt zum Beispiel so, ein Probierpaket holen möchtet, als Neukunde könnt ihr Headlock5 eintippen. Und weil wir auch schon mitbekommen haben, dass viele von euch da halt auch schon Kunden sind, regelmäßig bestellen, damit auch diejenigen was davon haben, da gibt es dann ganz normal den Code einfach nur Headlock. Also könnt ihr Headlock eintippen und dann kriegt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Also auch da könnt ihr dann selber was sparen und natürlich auch uns damit supporten. Also quasi Win-Win, was für euch, was für uns. So ist es perfekt. Deswegen auch da, wenn ihr ein Interesse habt, alle Sachen auch natürlich nochmal in den Shownotes. Also wenn ihr da bestellen wollt, haut unsere Codes rein. Könnt ihr was sparen. Perfekt.
Genau, in den Shownotes, in der Videobeschreibung, wenn ihr das hier euch anschaut. Lohnt sich auf jeden Fall. Wir sagen da auch Dankeschön an Holy, dass die uns supporten und dass die auch hier für euch die Codes rausgehauen haben. Das ist ja auch schon was ganz, ganz Cooles. Deswegen, ich kann sagen, also bei mir steht Holy gerade nach langen Nächten als Daddy kann das ja auch mal durchaus passieren, dass man da aus dem Schlaf gehauen wird oder so. Dann bringe ich mal auch ganz gern mal so tagsüber, mache ich mir dann so ein Holy fertig und ja, bin dann ein bisschen erfrischter durch den Tag und obendrein ist, wie gesagt, auch noch sehr, sehr lecker und gerade die sauren Sachen meins. So, machen wir weiter. Bei mir
übrigens einfach super oft Pre-Workout vom Gym übrigens.
Achso, okay. Ja, oder so. Das ist die andere Sorte. Ja, sollen wir weitermachen, Kai?
Im ja, SummerSlam. Kommen wir zu Papa, kommen wir zu unserem Mann.
Ich wette, LA Knight würde auch Holy kaufen, bin ich mir sicher. Machen wir weiter. Also hier erstmal natürlich noch, gab es noch einen Trailer. Payback findet am 2. September in Pittsburgh statt, also auch jetzt gar nicht mehr so weit hin. Es gab auch nochmal.
Das wird auch wieder eine Woche, ne? Ja, das all in, all out, Payback, Lecco Fano.
Ja, also auch da wieder, ne, wer da durchhalten möchte, ich glaube, da ist das hier das Richtige. Nee, also das werden lange Nächte werden und das wird auch für uns wieder jede Menge Podcast-Arbeit werden, so viel kann man sagen. Aber wir freuen uns auch darauf, also All In freuen wir uns auch darauf, viele von euch zu sehen, vor Ort natürlich und All Out. Wir machen zu beiden Shows natürlich unsere Previews, machen unsere Reviews, genauso auch zu Payback machen wir auch Preview und Review. Also da wird ordentlich gequatscht werden und wir werden auch schauen, ob wir da auch wieder was mit Videos machen. Ich meine, Kai, du und ich, wir sind bei All In beide vor Ort. Markus ist auch da, wir wollen mal schauen, was wir da auch so Social-Media-mäßig an den Start bringen und für die Previews und Reviews. Das kommt ja ganz gut an hier, wenn man uns zwei Nasen auch bei YouTube sieht. Denke ich mal, da kann man sich auch überlegen, was man da noch auf die Beine stellt. Ja,
also All In wird es eh wieder, dann wird es auch wieder schön Instagram-Content geben. Ne? Also wenn wir schon mal unterwegs sind, da wird wieder ordentlich reingeballert. Also das sowieso, also auch da headlock.de. Auch nächste Woche, wenn wir bei Shortcuts sind, mal gucken, wie viele wir da von euch treffen. Da gibt es auch wieder vernünftigen Content so ein bisschen für euch, wenn man schon mal beim Live-Catch ist. Ne?
Ja, genau. Muss auch ganz wichtig, ne? Shortcuts, WXW Shortcut to the Top in Oberhausen, ja, in der kommenden Woche am 12. August. Da sind wir auch zugegen und schauen uns an, was der gute Sebastian Hackel noch im Ring zu leisten imstande ist. Wir freuen uns darauf, euch zu sehen. Also kommt vorbei, wenn ihr vor Ort seid, sagt Hallo. Wir freuen uns auf euch. So. Slim Jim SummerSlam Battle Royal. Ich hab's geliebt, muss ich erstmal sagen, dass man hier, ich hab's in der Preview vergessen zu sagen, aber dass man hier den Macho Man noch mit reingebracht hat, weil hey, Slim Jim und der Macho Man, das muss halt eben sein. Und ich fand's auch ganz schön, dass man mit diesem Rückbezug auf die Vergangenheit dieser eigentlich jetzt nicht so bedeutungsvollen Battle Royal schon so ein bisschen einen kleinen Anstrich gegeben hat, oder?
Ey, ganz ehrlich, ist mir alles egal. Hauptsache, Lennart hat gewonnen. So, ich fand's witzig, dass man nochmal dieses Macho-Man-Ding aufgegriffen hat, weil das ist so klar, das kenne sogar ich, so klassisch ist das, ne? Vollkommen okay. Ich fand's auch ganz schön, dass dann auch nicht nur LA Knight, sondern auch natürlich anderer Papa, dass AJ Styles einen Entrance bekommen hat. Das hat mich auch sehr gefreut, weil den Mann lieben wir natürlich auch. Ja. Und sonst war es hier wirklich eine relativ klassische Battle Royale.
Moment, Moment. Wir haben doch erstmal hier eine Überraschungsankündigung bekommen,
ja,
hier,
ich, MVP. Ich wollte gerade fragen, wir hatten jetzt ja auch das Überraschungs-Comeback von unserem Lieblings-Nigerian Giant, Omis, wieder da, der auch natürlich diese ganz klassische Ich-bin-der-Große Battle Royale-Rolle eingenommen hat. Zeigt mir auch wieder, ey, ich bin ganz ehrlich, es ist der schlechtere Braun Strowman, du kannst mir sagen, was du willst. Ne? Es ist, ja, ist vollkommen okay. Auch letztens hatten wir erst im Fragen-Podcast, was ist eigentlich mit JD McDonagh? Der wurde als Zweiter rausgeschmissen von Omis, also auch da alles Gute von Team Headlock an der Stelle. War komplett egal, da wurden mehrere geopfert, damit Omis einmal aufräumen kann. Rick Books noch und sowas. Ne?
Apollo Crews, der ist auch noch bald dabei übrigens, ne?
Ja, unser NXT Bron Breakker Herausforderer war auch dabei. Also, da hat man schon gemerkt, ach ja, stimmt, es gibt noch ganz viel Filmmaterial, die wir bestimmt noch alle bei irgendwelchen Hausshows in Dortmund sehen werden übrigens, da bin ich mir ziemlich sicher. Trotzdem muss ich ganz klar sagen, dass ich es jetzt nicht so schlecht fand. Man hat schon gemerkt, es ist, also prinzipiell sind es unbedeutende Fäden, aber wir haben auch in der Midcard Fäden und die hat man hier auch aufgegriffen. Also jetzt Shinsuke und Ciampa, auch so ein bisschen mit Bronson Reed dabei. Escobar und Theory hast du aufgegriffen. Gable und Imperium hast du aufgegriffen. Ich mochte die Situation mit Miz und Grayson Waller. So dieses Spider-Man-Meme-mäßige, dass die sich schon relativ ähnlich sind und auch die Kombination in diesen Rolling-Dingsbums Skullcrushing-Finale rein. Das war halt auch ziemlich cool. Du hattest natürlich auch nochmal AJ gegen Karrion Kross. Cool. Und dann auch nochmal das Match aus von LA Knight und Sheamus aufgegriffen. Also hast gemerkt, es ist natürlich nicht alles so bedeutend, aber wir haben Midcard-Fäden und die hast du hier genutzt. Und das ist eine Sache, die wir sonst auch in meinem Rumble loben. Also muss ich die hier auch lobend erwähnen.
Ja, gehe ich mit. Ich finde, manchen Momenten hast du nicht genug Zeit zum Atmen gegeben. Also wie zum Beispiel als Santos Escobar hier Theory rausgeworfen hat und da gibt's quasi den kurzen Stare-Down, da kommt Cross an, schmeißt Santos Escobar raus, so ganz holter die Polter quasi. Das fand ich schon ein bisschen schade, dass du nicht mal so als Zuschauer diesen Moment ganz kurz gehabt hast und vielleicht auch sagen kannst, oh, vielleicht willst du jetzt Santos Escobar, so, nee, schon wieder raus.
Nix.
Nix, genau ja. Das. Fand ich ein bisschen schade. Was mir dann, also ich fand auch, dass die Rolle, die Omis hier eingenommen hat, so, hey, warum denn nicht? Ne? Lass den halt da rumstapfen, lass den Leute rausschmeißen. Ja, die anderen Leute.
Für was können, anderes ist er auch nicht gut. Ne?
Genau, die anderen können natürlich bedeutend besser wrestlen, das wissen wir alle, dass ein Butch und ein Matt Riddle Kreise um den catchen können. Aber es ist halt eine Battle Royale und wenn du so einen Riesen hast, dann spielen immer Leute wie einen JD McDonagh, wie einen Rick Books oder wie auch ein Butch und ein Riddle nicht unbedingt eine große Rolle, wenn du nicht gerade ein großes Programm für die gerade vorrätig hast. Und deswegen, ja, passt für mich. Ich fand es ein bisschen schade, dass man Chad Gable hier nicht noch ein bisschen mehr angeheizt hat, weil ich habe gerade das Gefühl, der ist ziemlich over, oder? Ist das so einer, der jetzt demnächst nochmal ausbrechen könnte? Ich habe das Gefühl, bei dem geht was.
Ja, da könnte prinzipiell was gehen, ja, aber ich glaube, dass man dafür gar keinen Plan hat. Also, dieses Match gegen Gunther war jetzt so, ja, okay, mach halt. Die werden weiterhin ihre Alpha Academy, Maxine Dupree, Fehden gegen The Wikingers Feder haben. Aber ich glaube, viel mehr wird man damit auch ehrlich gesagt nicht machen.
Ich hoffe immer noch, dass man mit dem ein bisschen was anfängt, weil der ist halt einfach auch richtig, richtig gut. Ne? Aber auch da, ne, wahrscheinlich, wenn der 10 cm größer wäre, da teilen wir uns ein Problem, der Chad Gable und ich. Nur, dass der auch noch 10 cm, wahrscheinlich 30 cm breiter ist als ich. Ich glaube, wenn der ein bisschen größer wäre, wäre der schon längst irgendwo im Main Event. Aber es ist halt echt, er hat, glaube ich, da echt zu wenig Fürsprecher, was so diese Kategorie.
Glaube ich nicht. Cesaro war auch nie im Main Event.
Ja, aber
es reicht halt nicht, ein guter Wrestler zu sein.
Aber ja, ist nicht Chad nur, Gable, aber guck mal, der ist doch auch jetzt unterhaltsam. Ja, der funktioniert doch
ich
auch
weiß, in den Promos. Chad Gable hat auch viel mehr Charisma als Cesaro, Claudio. Ey, ne, von mir aus, seid anderer Meinung, habt ihr halt Unrecht. Ist aber einfach so. Also, ja, der ist halt auch wirklich witzig, ne? Aber trotzdem, ich finde, du merkst, da ist bei dem auch so ein Glass Ceiling, um bei diesem Begriff zu bleiben, auch was seinen Unterhaltungswert angeht. Und da hört es halt auf. Der ist im Ring wirklich sehr, 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 sehr gut. Der ist halt auch spaßig, aber er ist halt häufig eher der spaßige, unterhaltsame und wenig, wo du sagst, boah, der ist super ernst.
Der hat doch gar keine Chance dazu bekommen, super ernst zu sein.
Ja, aber ich glaube, nee.
Nee. Okay, dann kommen wir mal hier Richtung Finish, bevor wir uns hier an der Personalie Chad Gable zu sehr aufreiben, weil dann haben wir eben als die letzten beiden im Ring, also die letzten drei waren Sheamus, AJ Styles und LA Knight. Karrion Kross hat dann noch eingegriffen und hat AJ Styles festgehalten von außen, als der den Phenomenal Forearm zeigen wollte. Dann wurde er quasi hier rausgeschickt per Broke. Und ja, dann haben wir noch ein kurzes Match bekommen zwischen LA Knight und Sheamus. Unter anderem mit diesem ja, krassen Suplex, den wir immer wieder von LA Knight sehen, wo er dann auf dem, ja, quasi aus dem Laufen heraus aufs Top Rope springt und hat Sheamus dann eben mit dem Suplex hier runtergeholt. Und dann, ja, ging es dann auch oben drüber für Sheamus. LA Knight gewinnt. Und da musst du doch sehr zufrieden gewesen sein, Kai.
Ja, ich fand es ganz witzig, dass LA Knight das so feiert, als hätte er gerade den Rumble gewonnen. Aber es war nur die Slim Jim Battle Royale. Ich hoffe jetzt wirklich, dass man da irgendwas draus macht, weil. Die Battle Royale ist natürlich egal, sind wir ganz ehrlich, ne? Da geht es einfach nur um nix, so ein bisschen um Ehre. Trotzdem, du merkst doch, die Leute haben doch so viel Bock. Und falls du da nichts draus machst, wird es halt irgendwann aufhören, dass die Leute da Bock drauf haben, weil sie sich denken, ich fühle mich auch verarscht an der Stelle. Deswegen nutz es doch bitte. Mach irgendwas draus. Jetzt einfach nur so eine Slim Jim Werbungs-Battle Royale gewinnen zu lassen, reicht da an der Stelle nicht. Es ist ja nicht mal, dass es heißt, du gewinnst die und bist dann am Morgen Contender oder sowas, ne? Sondern, nee, du hast die einfach gewonnen und alles Gute auch von uns. Und so, ne? Jetzt bitte irgendwas auch draus machen.
Ich musste so drüber lachen, weil dann ja Michael Cole auch so vollkommen ekstatisch ins Mikrofon gebrüllt hat. LA Knight has arrived! Und ich denke mir so, was? So, nee, das war jetzt nicht der Austin 316-Moment für LA Knight. Wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben. Ne? Das war die Slim Jim Battle Royale, die wir hier gewonnen habt. Also, nee, das sollte man nicht überbewerten. Ich hoffe, dass das jetzt einfach so ein bisschen den Fokus stärker auf ihn richtet. Vielleicht in Richtung US-Title, wie du es dir ja schon gewünscht hast, Kai. Vielleicht auch in Richtung irgendeiner Fehde. Lass ihn halt einfach regelmäßig auftreten. Lass den catchen, lass den so ein bisschen erzählen und dann kann man schon mit dem was anfangen. Ob es jetzt ins World-Title-Picture passt, glaube ich nicht, aber muss ja auch erstmal nicht. Von daher
hol den US-Belt, wie ich gesagt habe.
Ja, mal gucken. Mal gucken. So, vielleicht ja dann bei Payback. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, LA Knight gewinnt die Slim Jim Battle Royale. Vielleicht kriegt ihr auch einfach einen Lebensvorrat mit Slim Jim Würstchen. Warum auch nicht? So.
Ey, wenn die mal so knallen beim Essen, super anstrengend.
Peitschen die ganze Zeit.
Ja.
Ja, nächstes Match hier auf der Card. Ronda Rousey gegen Shayna Baszler, MMA Rules. Und es hieß Pass Out, Tap Out oder Knockout. Ronda kommt hier mit ihrem Gi raus, also mit ihrer Judo-Kleidung. Shayna Baszler mit Kickpads, was mich übrigens aufgeregt hat. Und dass dann Ronda Rousey die Legkicks verkauft, als ob ihr ins Bein geschossen wird. So, ja, aber Ronda, wenn du zutreten würdest mit deinen blanken Schienenbeinen, würdest du viel mehr Schaden anrichten. Naja, egal. Auf jeden Fall, Kai, wir haben so ein bisschen Shoot-Style-Wrestling hier bekommen. Und das war per se auch nicht katastrophal, aber es hat niemanden interessiert in der Arena, oder?
Ja, das ist das Problem. Weil auch, also auch da Shoot-Style-mäßig, ne? Das war kein verkehrtes Match.
Nee.
Also, du musst das halt, also würde ich jetzt sowas bei Ambition sehen, jetzt unabhängig davon, dass ich nicht Ronda Rousey und Shayna Baszler bei Ambition sehen würde. Aber das hatte diese klassischen Shoot-Style-Spots. Der Tritt gegen den Kopf von Ronda, so du weißt es doch auch, bei Ambition wäre da halt so ein krasses Trauen durch die Mengen gegangen.
Ja, ja.
Nur da hat es keinen gejuckt. Diese Step-Up-Knee von Ronda. So, auch da bei Ambition hätten die Leute gesagt so, ach du meine Güte, was eine krasse Aktion. Das ist ja auch ganz, ne, auch so bei, also jetzt, ich nenne es jetzt einfach immer Ambition, aber da ist halt Shoot-Style gemeint. Jetzt egal, was, da gibt es ja 100.000 Promotional-Match-Arten, ne? Dass ihr Bescheid wisst. So, diese verschiedenen Sachen, also das ist ja auch, wenn bei so einem Match eine Powerbomb gezeigt wird, ist es ja ganz anders. Da denkst du, boah, krass, der hat eine Powerbomb. Also, das hat ja eine andere Wirkung, aber auch da ist halt den Leuten scheißegal.
Ja.
So, und das ist das Problem. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich fand es dann auch schon ein bisschen fies, dass es dann Chance gab wie boring. Weil ja, ich verstehe das, weil die Leute denken sich auch, yo, das ist halt langweilig, ich will hier richtig Wrestling sehen, mach mal ein Salto. Aber das war kein verkehrtes Shoot-Style-Match,
nee.
Meiner Meinung nach.
Es war ein nicht verkehrtes Match am verkehrten Ort, so würde ich es einfach mal sagen.
Ja.
Und das hat hier überhaupt nicht reingepasst. Auch der Aufbau der beiden war natürlich, was das angeht, nicht ideal, weil ich glaube, die Leute wussten auch gar nicht, wen sie anfeuern sollen. Sollen sie jetzt Shayna anfeuern? Nee, dafür ist sie auch nicht sympathisch genug. Wollen wir Ronda anfeuern? Nee, die haben wir schon seit noch viel längerer Zeit satt als Shayna Baszler. Und deswegen, also ich hab heute noch Videos bei Twitter gesehen, wo du sehen konntest, wie Leute quasi während Ronda Rousey hier in die Halle gekommen ist, alle reihenweise auf Toilette gegangen sind. Ne? Also es hat die Leute nicht interessiert, das war kein Fokus auf dem Match. Und tut mir auch ehrlich gesagt leid für beide. Also für Shayna war das ja das eines der wahrscheinlich größten Matches jetzt in der jüngeren Vergangenheit im WWE Main Roster. Ich meine, sie hat schon größere Matches bestritten, aber jetzt in jüngerer Vergangenheit halt eben nicht. Ne? Und das wäre eine Chance gewesen, natürlich für sie wieder so stärker in den Fokus zurück, auch bei den Fans. Naja, weiß ich nicht, ne? Und am Ende, wie hat dir das Ende gefallen hier, Kai? Weil wir haben ja dann ja mehrfach den Ansatz vom Kira Fuda Clutch, also dem Sleeper von Shayna Baszler, gesehen. Wir haben auch den verletzten Arm von Shayna als Motiv gehabt innerhalb des Matches, wo ja nicht nur Ronda versucht hat, ihn weiter zu bearbeiten und mit dem Armbar hier quasi die Submission heraufzubeschwören, sondern dann ja auch versucht hat, mit diesem verletzten Arm den ja Griff quasi zu brechen. Dann hat sie ja an dem Arm gezogen, dass Shayna loslässt. Die hat dann noch in die Faust gebissen, um den Griff hier zu halten, also in die andere Faust quasi, um den Hebel weiter aufrechtzuerhalten. Und Ronda ist dann ohnmächtig geworden. Also eigentlich ist das eine solide erzählte Geschichte, die wir auch hier im Match gehabt haben.
Was ich nicht gecheckt habe, das ist ja MMA-Rules, also nach dem Motto, haut euch halt kaputt, Submission, warum kommen dann Ärzte rein?
Ja, ja.
Also so, fair das enough. Macht halt auch keinen Sinn. Das hat auch Ronda gesagt und ich dachte mir, ja, stimmt. So, warum kommen hier Ärzte rein? Dann wird der Arm so verkauft, das wird der jetzt tot herunterhängen. Eine Minute später wird damit wieder gestrikt bis zum geht nicht mehr. Dann im Kira Fuda Clutch ist wieder so, ach ja, stimmt, mein Arm geht ja nicht. Also das ist auch so inkonsequent. Und das Ende kam super schnell, so aus dem Nichts irgendwie, weil ja, es wurden schon vorher in dem Match 4 Sleeper angesetzt, also und jetzt auf einmal ist es der Kira Fuda Clutch mit dem kaputten Arm und dann war's das, keine Ahnung, weiß ich nicht, das hat jetzt nicht so super viel Sinn gemacht in so einem ernst dargestellten Match in Anführungsstrichen.
Ja, wobei sich natürlich auch Shayna noch einmal hochgepowert hat hier, nachdem dann die Ärzte kurz da gewesen sind und Ronda die durch die Gegend geworfen hat, hat sie ja noch mal Fighting Spirit gezeigt und ist ja dann auch der Comeback gefallen. Ja, Wrestling-Logik, so wollte ich das hier ganz kurz erklären. Ich finde nur.
Ja, aber das ist das Problem, du nimmst also.
Ja, ja.
Du hast ja dieses realistische Match und dann hast du Wrestling-Logik. Das ist so, ja.
Deswegen, also das Match ist auch leider durchgefallen. Es fühlt sich auch bisweilen ein bisschen länger an, als es tatsächlich gewesen ist, weil das war das mit Abstand kürzeste Match auf der gesamten Card, aber hatte dann auch durch diesen kurze Auszeit mit den Medics und so hat es auch echt so ein bisschen seine Länge gehabt. Und mir tut es, wie gesagt, leid für Shayna und auch für Ronda ein bisschen, dass sie hier so quasi untergegangen sind, weil, also bemüht haben sie sich. Ich glaube, das kann man sagen, aber ja, war dann halt so, wie wir es eigentlich auch befürchtet haben in der Preview. Aber Kai, dann kommen wir hier zu einem Match, auf das wir uns beide, glaube ich, sehr, sehr gefreut haben, nämlich dem Kampf um die Intercontinental Championship zwischen Gunther und Drew McIntyre. Ja, und da muss man mal sagen, da ging es ordentlich zur Sache und man hat auch ganz gut damit gespielt, dass hier Drew McIntyre Gunther in Bedrängnis geben konnte. Finde ich, das hat man schon zu Beginn sehr, sehr schön gemacht. Also beispielsweise schon bei den ersten Shoulder-Tacklen, die wir hier gesehen haben, wo Gunther gegen Drew anrennt. Drew ihn aber einfach ja auch anrennt mit dem Shoulderblock und Gunther sich auf den Hintern setzt. Und wir sehen dann immer wieder, dass quasi Drew McIntyre eine Antwort auf das hat, was ihm hier Gunther entgegenzubringen hat. Und sei es dann eben auch mal der Glasgow Kiss einfach so nach den frühen Schlägen hier. Wie ging es dir hier? Hast du das Gefühl gehabt im Matchverlauf, dass hier der IC-Belt in Gefahr ist? Und wie fandst du den Kampf an sich?
Schwierig, weil ich habe mich da sehr darauf gefreut, ne? Und wenn man sich da auf was freut, hat man auch entsprechende Erwartungen, natürlich. Und ich weiß nicht wieso, aber irgendwas hat mir in diesem Match gefehlt. Mhm. Weil ich dachte zwar auch schon manchmal, oh nein, nicht, dass jetzt Gunther hier verliert. Auf der anderen Seite dachte ich aber dann nie wirklich, dass Gunther verliert im Match selbst. Also, es wirkte so hart natürlich auch, wenn wir jetzt an diese Clothesline-Trade-Offs denken, an die Chop-Trade-Offs, die du hattest. Die haben es ja wirklich auch harte Aktion gezeigt, jetzt ganz auch am Anfang der Back-Suplex auf die Stahltreppe draußen. Der war auch super fies. Aber auch da nach 3-4 Minuten gab es ja das erste Mal schon Claymore-Ansatz. Wo ich mir denke, ja, warum so früh? Der ging dann auch daneben und dann gab es ja noch 2 weitere Claymore-Ansätze, die auch nicht getroffen haben. Also das wirkte so ein bisschen überhastet, meiner Meinung nach. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also man hat hier sehr schnell diese großen Aktionen ausgepackt. Auch gerade hier mit dem Future Shock, die Tita dann zum Two-Count geführt hat. Die Powerbomb und der Splash, die auch nur für 2 ging natürlich, aber das war schon alles so bei der 6-7-Minuten-Marke. Und das wirkt dann überhastet. Oder geht es dann nur mir so?
Nee, ich war sehr überrascht, wie schnell die beiden hier die großen Bomben ausgepackt haben. Und dadurch haben sie dem Ganzen nicht unbedingt in Wertigkeit gegeben, überraschenderweise.
Ja.
Das fand ich auch so merkwürdig, weil mir ging es ganz genauso. Also ich habe mir auch gedacht, ach, das ist eigentlich ganz gut anzuschauen, ne? Aber du hast hier als Zuschauer auch keine Chance gehabt, diese großen Aktionen von diesen großen Männern wirklich wirken zu lassen. Und das ist auch was, das sehen wir auch bei anderen Promotions immer mal wieder. Ich blicke jetzt nicht nur Richtung AEW, sondern allgemein, sondern du hast hier 2 wirklich große Typen und irgendwie haben sie es nicht geschafft, dass du hier diese notwendige Spannung gehabt hast. Das war technisch und von der Härte her war das alles richtig gut. Aber ich finde zum Beispiel die Matches, die Gunther mit Sheamus gehabt hat, die deutlich minimalistischer gewesen sind als die hier und die mit deutlich weniger, ich sag's mal, Signature-Moves ausgekommen sind, die hatten mehr Psychologie dabei gehabt und waren dadurch ein bisschen spannender. So ging es mir eben auch.
Ja.
Nichtsdestotrotz, also mir hat es trotzdem Spaß gemacht, den beiden hier zuzugucken, aber mir hat auch irgendwie ein bisschen was gefehlt. Es hat irgendwie dieses magische Klicken gefehlt, dieser magische Moment, dass du sagst, ach, jetzt sind wir da. Und zum Beispiel, ich hatte das so ein ganz klein wenig, als wir diesen Shop-Battle der beiden gehabt haben, wo die sich ja wirklich da, ich weiß nicht, abwechselnd 10, 12, 15 Shops da reingehauen haben und wo dann ja auch quasi zum Abschluss die eine Claimer dann auch mal durchging und gedacht hat, ach, guck mal hier, ne? Zum einen, jetzt da war sie endlich durchbringen und zum anderen, schau mal, der Gunther, der darf auch aus der Claymore auskicken. Das ist schon eine große Geschichte, ne? Weil wir wissen, die Claymore ist ja auch die große Waffe zum Beispiel gegen den Brock Lesnar gewesen. Und ich weiß
ja
nicht, ob es dir aufgefallen ist, Kai. Es gab hier auch mal den Vergleich Gunther gegen Brock Lesnar.
Ja, also die haben dann ja auch generell also die verschiedenen Kämpfe der beiden aufgegriffen. Ne? Mhm. Das mochte ich dann halt auch. Aber es hat wirklich diese Wertigkeit im Match gefehlt. Also auch, weil du jetzt auch du auch die anderen Matches angesprochen hattest. Ich fand auch zum Beispiel das Mania-Match mit Sheamus noch und Drew, das war auch um Längen besser. Mhm. Und das heißt ja nicht, dass das hier schlecht ist, aber es war halt dann doch schwächer als die anderen Matches. Und jetzt auch zum Beispiel das gegen Sheamus bei Clash at the Castle.
Ja.
Ja. Das war auch 100-mal spannender. Weil, ja, wie du auch sagst, es war halt minimalistischer. Aber da war jeder Schlag krass. Ach du meine Güte.
Hatte auch mehr Zeit, muss man sagen. Ich habe gerade geguckt, also es hatte gut 6 Minuten mehr Zeit.
Naja,
und Hometown Crowd
ging hier auch. Ja, das ging halt hier auch nur 13, 14 Minuten. Trotzdem, also es ist, ja, also wie ich gesagt habe, es wirkte sehr überhastet, komischerweise. Als hätte man gesagt, okay, ihr habt nur so viel Zeit, steckt halt rein, was ihr könnt.
Ja.
Weil, also, weiß ich nicht. Fand ich komisch.
Ging mir ganz ähnlich. Also, ich habe mich hier gut unterhalten gefühlt, aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, Mensch, das war jetzt mein Lieblings-Gunther-Match aus seinem WWE-Main-Roster-Run quasi. Sondern es war ein gutes Match von beiden. Aber ich glaube auch, dass es den beiden geholfen hätte, wenn die 3-4 Minuten mehr gehabt hätten. So hat sich's zu viel Großes in zu kurzer Zeit angefühlt. Gerade diese Anfangsphase, da hätte man ein bisschen langsamer vorgehen können, hätte man sich ein bisschen mehr Zeit lassen können, anstatt dann schon, wie du richtig gesagt hast, nach wenigen Minuten hier schon die ersten, nicht nur den ersten Job auszupacken, sondern dann eben auch schon die diese ganze Comeback-Sequenz auch von Drew, ne, mit den Overhead-Belly-to-Bellies und mit dem Neckbreaker und dem Kip-Up und dann schon die erste Claim oder so. Moment, schon nach so kurzer Zeit. Deswegen hat auch für mich nicht gepasst. Was ich dann wiederum ganz gern mochte, war dann dieser Finishing-Stretch, den wir dann gehabt haben, wo es ja dann so diesen Kampf auf dem Top-Rope gab. Ich weiß nicht, was Drew da zeigen wollte mit diesem Powerbomb-Ansatz, als die beiden da oben drauf saßen. Keine Ahnung.
Ja, keine Ahnung.
Wollte einfach Gunther in die fünfte Reihe werfen, Powerbomben. Ich habe mir hier geschrieben, genau, ich habe mir hier geschrieben, aufgeschrieben, so Drew ist zu gierig nach dem Sieg und dann wird er hier von Gunther auf das oberste Seil gecrutscht, also breitbeinig oben drauf und Gunther macht dann kurz einen Prozess, es gibt den Splash, es gibt die Lariat und die Powerbomb und dann ist das Ding hier gelaufen. Hat man natürlich auch Drew mit geschützt, dass quasi diese drei großen Aktionen hier ausgepackt werden mussten. Trotzdem, da bin ich bei dir, das Match war gut, aber ist doch hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Ja. Sehr gut. Ich dachte irgendwie, es ging nur mir so und ich hätte wieder irgendwie, da hätte bei mir irgendwas nicht geklickt, aber ich finde es gut, dass es dir auch so geht.
Nee, ja, also ich fand das unterhaltsam und so, aber es war jetzt nicht diese Offenbarung oder nicht, auch nicht diese ultimative Härtedemonstration, die ich mir erwartet habe. Irgendwas hat da gefehlt. Kann natürlich auch sein, dass man da inzwischen zu große Ansprüche an den Gunther hat, gerade auch nach so Matches wie gegen Sheamus zum Beispiel. Ja. Kann man sich trotzdem anschauen. Also so ist es nicht. Also ich habe bald zu keinem Zeitpunkt dazu versucht zu sagen, ja, jetzt mach mal fertig hier, Leute. Ich will jetzt hier Seth und Finn Bella sehen oder so. Ne? Aber trotzdem waren da die Ansprüche sehr hoch und sind nicht ganz gehalten worden. Gut, dann kommen wir zum nächsten Match. Es ist der Kampf um die WWE World Heavyweight Championship zwischen Seth Rollins und Finn Bella. Und da hat man natürlich jetzt jede Menge Rückbezüge auf den SummerSlam 2016 getroffen. Und da meine ich nicht unbedingt diese unfassbare Robe mit den Puffärmeln, lieber Kai, die Seth Rollins da getragen hat. Also, ich weiß nicht, hast du sowas auch in deiner Abendgarderobe vorrätig?
Ey, das ist mein Schlafanzug.
Okay. Dein Morgenmantel. Ja. So gehst du immer irgendwie morgens früh Treppe runter und dann zum Frühstück.
Stehe ich da immer mit Boxershort und dem Mantel offen, stehe ich dann auf dem Balkon. Und sag, Leute, hier bin ich.
Ist ein bisschen geil, der Ric Flair von Headlock.
Ja, auf gar keinen Fall. Den hasse ich.
Ja, aber sehr viele Rückbezüge auf den SummerSlam 2016. Zum einen natürlich Seth Rollins hier mit der Weste, die er damals getragen hat. Und auch Finn Bella hat ja hier auf seiner Schulter, die er sich damals verletzt hat, dieses Seven Years quasi, 7 Jahre, aufgeschrieben gehabt. Und
2016 ist 7 Jahre her.
Ja.
Das ist zu doll für meinen Kopf.
So ist es. Ja, und letztlich, Kai, das war ja hier auch eine sehr präsente Geschichte, nicht nur durch die Entrances, sondern hat sich auch durch das Match gezogen, dass quasi Finn Bella Seth Rollins die Lektion heimzahlen wollte und auch dessen Arm aus dem Sockel reißen wollte und ihn verletzen wollte und auch Aktionen ja von damals quasi umgekehrt hat, wie zum Beispiel die Buckelbomb draußen in die Barrikade.
Ja, also generell, also ne, ich habe es jetzt natürlich mir nicht nochmal angeschaut, aber es wäre interessant zu sehen, wie viel aus dem Match von damals gespiegelt wurde.
Ja.
Weil ich glaube, man hat da sehr, sehr, sehr viele Rückbezüge gemacht und wenn man das Match vielleicht sich da vorher nochmal angeschaut hätte, wird man nochmal merken, wie viel Story-Mühe sich die beiden hier gegeben haben. Und was mir hier auch wirklich gefallen hat, ist, dass man merkt, das ist jetzt nicht nur, du hast ein Belt, ich möchte auch ein Belt haben, lass mal kämpfen, sondern du hast hier gemerkt, da steckt eine Fehde hinter. Und da ist dann nichts mit, ja, mal gucken und wir warten jetzt mal beide, sondern nee, so schon bei dem Announcement direkt drauf, Finn Bella greift an, weil er hasst halt auch Seth Rollins. Es hat mir dann wirklich gefallen, dass man diese Sachen dann auch entsprechend nutzt und man merkt, okay, da steckt halt auch eine Fehde hinter, da steckt eine persönliche Geschichte hinter. Deswegen ist jetzt nichts mit Grinsemann und Warten. Also das, was du auch jetzt vielleicht bei einem Cody kritisiert hattest, das hatte man jetzt hier nicht. Klar hat Rollins sein Rollins-Entrance gemacht, aber auch zum Beispiel jetzt gerade ein Baylor, hast du gemerkt, der ist sehr verbissen, der hat Bock, der will sich rächen. eben dann auch natürlich durch die Aktion, wo er dann zum Beispiel auch die Buckelbomb nochmal zeigt in die Absperrung, aber auch in Rollins, der dann im Ring die doppelte Buckelbomb zeigt, einmal links, einmal rechts, also all solche Sachen, das hat mir dann wirklich gut gefallen. Und auch da dann wieder die großen Aktionen gezeigt, aber auch mehr aufgeteilt, weil die hatten halt diese ominösen 5 Minuten mehr. Dadurch können die Sachen halt auch mehr wirken. Ne? Klar kannst du dann mitten im Match mal deinen Frog Splash zeigen, der dann nur für 2 geht. Trotzdem haben sie es dann hier geschafft, ab einem gewissen Punkt, und dieser gewisse Punkt war meiner Meinung nach der Eingriff von Damian Priest, dass sich der Zuschauer denkt, oder zumindest ging es halt mir so, dass ich dachte, was ist denn, wenn jetzt hier Baylor doch gewinnt? Mhm. Weil gerade diese Aktion mit dem Eingriff von Priest, mit dem Faustschlag und dann in den Pedigree rein, das war ein sehr, sehr geiler Nearfall.
Ich muss erstmal sagen, bevor ich darauf eingehe, hier diese ganze Schlussphase, muss ich erstmal sagen, dass mir dieses Match bedeutend besser gefallen hat als deren Aufeinandertreffen bei Money in the Bank.
Ja, absolut.
Ne? Da war viel mehr Feuer drin, das war nicht so taktisch, das war eine gute Geschichte erzählt mit viel Wucht, mit viel Engagement und mit viel Aggressivität von beiden, auch Finn Bella wirklich mit ordentlich Zunder dahinter, mit der Geschichte im Hintergrund dann auch vom SummerSlam 2016, hat mir das sehr, sehr gut gefallen und da war ich wirklich angetan von, weil das war letztlich auch das Match, was ich von den beiden schon bei Money in the Bank erwartet habe. Das ist jetzt hier quasi in Erfüllung gegangen und auch diese Sache, was du angesprochen hast, mit dem Pedigrees zum Beispiel, die beiden ja quasi hier beide gezeigt haben eigentlich, ne? Und das mochte ich zum Beispiel auch. Ja, und du hast gerade angesprochen, ne? Damian Priest kommt dann irgendwann zum Ring. Das nutzte erst Seth Rollins ja für einen Einroller und dann gibt es ja quasi diesen Kick-Out von Finn Bella, der mit der Wucht des Kickouts Rollins hier direkt in den Schlag von Damian Priest schickt und dann gibt's eben den Pedigree von Finn Bella für eine große 2, wo es ein großes Rauen gegeben hat und dann wurde es ja sehr, sehr chaotisch und unübersichtlich und tatsächlich fand ich, hat das dem Match sehr gut getan, weil das auch nochmal die Arena nochmal so ein bisschen entzündet hat. Ich finde, die Crowd war teilweise sehr ruhig, die haben sich sehr präzise ausgedrückt, was sie mochten und wo sie mit dabei gewesen sind.
Waren schon faule Schweine gewesen.
Oder so. Aber es war ja so. Also die hatten wirklich manche Matches, da haben die gar nicht drauf reagiert und dann bei anderen Dingern waren die ganz gut dabei. Generell nicht so laut wie die internationalen Crowds, die wir zuletzt bei WWE gesehen haben, aber jetzt hier.
Du hast ja auch gemerkt, sorry kurz, ab dem Priest-Eingriff stand ja auch die ganze Arena.
Ja.
Und das war dann auch das Geile, weil direkt danach kamen ja auch Rhea und Dominik raus, die ja sowieso Reaktionen ziehen. Alle hassen Dominik. Ne? Das hast du ja auch da wieder gemerkt. Und ab da ging ja auch quasi los, dass du 4-1 kämpfst. Und dass dann aber auch trotzdem wieder diese Reibereien zwischen Priest und Finn selbst aufgegriffen wurden. War dann da zum Beispiel, so Rhea und Dom lenken den Ref ab und Priest sagt, hier, nimm den Koffer. So, hau damit zu. Und weiß nicht, ich finde Bella so ein bisschen blöd auch anscheinend. Sagt, hier, so was mischst du dich ein? Hör mal auf. Cash mal nicht ein, ich nehme deinen Koffer nicht. Und du denkst dir, ja, aber Priest will dir doch nur helfen. Also so, er gibt dir doch gerade den Koffer, so, hau zu, mach.
Ja.
Und Finn Balor macht es eben nicht, kassiert dann den Stomp, wo man auch dachte, oh, das könnte es jetzt aber sein. Was es aber auch wiederum nicht war. Und danach kam für mich persönlich der krasseste Nearfall, weil Rollins natürlich muss sich draußen auch so ein bisschen gegen Priest durchsetzen, muss sich dann gegen Dominik auch noch durchsetzen, zeigt auch dann nochmal den Stomp gegen Dominik draußen, der übrigens auch sehr cool aussah, meiner Meinung nach. Und dann, Finn Balor nutzt die Chance, greift Rollins an, zeigt einen Coup de Grace und da bin ich ehrlich, da dachte ich, das ist 3.
Hab ich auch gedacht.
Weil das war ein sehr, sehr, sehr guter Nearfall.
Generell diese ganze Sequenz, wo Rollins da rausgesprungen ist mit dem Dive auf Priest und dann eben auch dieser Stomp gegen Dominik, das war ja kein Dive durch die Seite, das war ja ein Crossbody quasi nach draußen, wo es erst so aussah, als würde er auf Finn Balor springen wollen. Und das fand ich auch sehr cool. Das war so ein bisschen mein SummerSlam 92 Macho Man gegen den Warrior Moment, wo der Macho Man auch hätte auf den Warrior springen können, aber stattdessen ist er dann eben nach draußen gesprungen. Vielleicht hat auch noch jemand anders so eine Assoziation gehabt, aber ist ja egal. Nee, aber da war die Crowd auf jeden Fall richtig dabei und dann kam was. Apropos Finn Balor ist vielleicht auch ein bisschen dumm. Ne, dann ruft er ja Priest in den Ring quasi und sagt, hier, jetzt mach mal. Ne, dann wird quasi der Koffer in den Ring gelegt von Damian Priest. Und der lenkt dann auf der anderen Seite den Referee ab. Und Finn Bella robbt dann zu dem Koffer hin, so, dass er einfach von dem guten Seth Rollins auf den Koffer gestompt werden kann. Und irgendwie sah das für mich total unglücklich aus. Wie ging dir das?
Ja, also du musst es natürlich so machen, damit er auf den Koffer gestompt werden kann. Aber es ist jetzt ja nicht unwahrscheinlich. Du hast ja schon häufiger gesehen, wenn jetzt zum Beispiel auch ein Belt in den Ring geschmissen wird, dann robben die sich ja auch immer so auf den Belt drauf und haben es unter sich begraben. Also ich fand, das sah jetzt nicht so blöd aus, okay. Weil also es wirkt jetzt nicht so unnatürlich, dass du sagst, ah, er muss jetzt ja gestormt werden, was er musste natürlich, ne? Nur, also es wirkt nicht wie eine Bewegung, wo du sagst, das macht er jetzt extra genauso, um gestormt zu werden, weil das hat man schon häufiger auch in Matches gesehen, dass sich Leute auf ein Belt robben, um ihn dann unter sich zu verstecken und dann damit zuzuhauen. Das finde ich jetzt nicht so schlimm.
Na gut, dann habe ich das vielleicht kritischer gesehen als du. Ich fand es halt einfach ein bisschen merkwürdig aus. Ne? Und
ja, aber
die Kommentatoren, dann, ganz kurz, die Kommentatoren haben sich ja versucht, damit zu entschuldigen. So, ja, Finn war so fertig, er hat sie nicht mehr nehmen können, sondern er musste sich quasi so aufstützen oder sonst irgendwas. Ja, egal. Du. Ja,
genau. Also mich hat jetzt ehrlich, also wie gesagt, mich hat nicht so gestört. Okay. Aber eben dann auch nach dem Stomp auf dem Koffer war es dann auch, Three Count geht durch, Rollins verteidigt, gibt auch keinen Cash in übrigens. Mhm. Ich habe mir nur aufgeschrieben, Baylor verliert, und ist selbst schuld.
Ja, und es wird natürlich die Diskussion geben darum, ne? Also es wird da weiter Diskussionen im Judgment Day geben, was da passiert ist, ne?
Weil Priest hatte ja auch das perfekte Meme-Face, wie er da stand. So nach, so wirklich so dieses, ist das sein Ernstgesicht? das fand ich sehr cool.
Ja, also in dem Augenblick, also er wollte ja wirklich Bella wirklich nur helfen, ne? Und Bella hat es ja mal abgefuckt, um es mal so auszudrücken, aus Judgment Day-Sicht. Mochte ich aber sehr. Ich fand, das war ein höchst unterhaltsames Match. Viel, viel besser als das von Money in the Bank. Und hat mich überzeugt. Mich hat es gut unterhalten. Wie war es bei dir?
Ja, ich hatte damit meinen Spaß. Ich fand es wirklich sehr gut. Ich mag auch hier weiterhin die Judgment Day Story, die man erzählt. Auch hier bin ich jetzt gespannt, weil auch Rollins braucht jetzt einen neuen Gegner. Gucken, was es da dann gibt. Du hast schon gesagt, die Main-Event-Riege ist ein bisschen dünn. Es macht auch gar keinen Sinn, jetzt Drew McIntyre zu nehmen, der jetzt schon beim IC-Belt nicht gewonnen hat. Also gucken, wen er jetzt hier bekommt, ob man da irgendwie auch einen Number-One-Contender auskämpft bei Raw, weil so viele gibt es nicht mehr. Deswegen hatte ich auch gerade mal so ein bisschen Randy Orton in den Raum geschmissen, weil es hieß ja auch, also es war wieder, ne, jeder war in Detroit, zufälligerweise. Alle wurden überall gesehen natürlich. Randy Orton hatte schon die Schuhe angeschnürt, war schon bereit. Also, ne, dieses ganz klassische, alle tauchen auf, alle sind da, The Rock kommt auch noch raus. Also, das hatten wir auch. Im Endeffekt, niemand kam raus. Judgment Day hat ja seines, also, beziehungsweise, gucken wir noch mal im Main Event, wer rauskam, aber es war nicht The Rock. Judgment Day hat seine Storyline, die können sich jetzt mit sich selbst beschäftigen. Priest und Baylor können da ihren Stress klären. Aber Rollins braucht einen neuen Typen.
Das stimmt. Wir haben übrigens schon das im Magazin am Freitag verkündet, dass Randy Orton weiterhin verletzt ist und dass er weiterhin keine Ringfreigabe hat. Also, das will ich nur mal sagen, weil er wirklich am Freitagabend und Nachmittag auf einmal, ha, Randy Orton wurde gesehen. Oh. Also, nee, der wird noch nicht wrestlen können. Also, da sind ja wirklich gerade viele Fragezeichen. Auch bei Big E ja anscheinend sehr, sehr große Fragezeichen, was man da so hört. Da haben ja wohl auch diverse Spezialisten ihm geraten, dass er nicht mehr wrestlen sollte. Also, das wäre schon bitter, ne? Also, sowohl für Randy Orton als auch für Big E. Das wären schon zwei Leute, die haben noch ein paar Jahre auf dem Buckel eigentlich im Ring, aber wenn es halt nicht mehr geht nach den Verletzungen, bittere Kiste.
Sicher, sicher.
Absolut, Nackenverletzungen wissen wir, wie verheerend das auch sein kann. Und Big E hat ja auch gesagt, ihm geht es vor allem auch darum, Lebensqualität zu erhalten. Ne? Du wirst ja auch nicht dann irgendwann mit 50 im Rollstuhl sitzen, weil auf einmal deine Wirbelsäule oder keine Gefühl mehr in Beinen hast oder sonst irgendwelchen Blödsinn. Ne?
Und sein Körper macht ja eh schon über Stunden, ne? Wenn du dir mal anguckst, was der da für eine Muskelmasse mit sich rumtragen muss.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall hier zurück zum Match. Also, ich fand es sehr unterhaltsam und gibt auch jede Menge Möglichkeiten für die Judgment Day Storyline, die wahrscheinlich dann ja auch weiter bei Raw sehr stark im Fokus stehen wird.
Ja.
Dann gab es ein bisschen Werbung von der Alpha Academy für Mike's Harder Lemonade, Kai. Der arme Mist musste mal wieder herhalten.
Das war schon witzig, bin ich ganz ehrlich, also, ne?
Mark?
Werbung war gut gemacht, also auch da mit diesem so, yo, du bist ein Mike, dann bist du halt ein krasser Typ, so, dann, ne, bist du so richtig heftiger, so, und dann, klar, so, hier, Bianca Belair ist ein Mike, und dann kommt The Miz und sagt so, ja, aber ich heiß halt Mike, und dann, ey, das ist dumm, das ist witzig, damit kriegst du mich.
Ja, ich fand's auch ganz nett, also ich fand's jetzt nicht störende Werbung, sagen wir es einfach mal so. Damit kommen wir zum Match um die WWE Women's Championship. Charlotte gegen Bianca Belair gegen Asuka. Three-Way-Match hier zwischen drei hochtalentierten Frauen, die wir auch schon in sehr, sehr vielen tollen Matches gesehen haben. Aber Kai, ich kann es dir nicht genau sagen, hier war für mich sehr stark der Wurm drin.
Yo. Also zum einen, Asuka Champion, kommt einfach in der Mitte raus, nicht zuletzt, weil natürlich wir wissen, WWE Women's Championship, wichtig, cool natürlich, freuen wir uns, auch wenn du das erreichst, ist ein Meilenstein. Aber viel wichtiger ist, wenn du mit der C4-Dose rauskommst, kannst du schön präsentieren, in die Kamera halten beim Trinken. Klasse, das ist viel wichtiger als der Belt. Deswegen hat auch Bianca Belair natürlich verdient den letzten Entrance-Spot gehabt, muss man hier sagen. Ich konnte, hatte noch gar keine Zeit, das anzusprechen. Das neue abgeänderte Charlotte-Theme ist richtig schrecklich. Muss hier nochmal kurz erwähnt sein. Und zum Match selbst, also du hattest wirklich gute Aktion. Also ich fand auch vieles gerade zwischen Bianca und Charlotte. Athletisch war das krass, das sah gut aus. Und du hattest hier auch, was ich mag bei einem Triple Threat Match, viele Aktionen zu dritt. Also Bianca ist im Asuka-Lock, Charlotte setzt das Cover quasi gegen beide an, sowas irgendwie, ne? Oder also es wurde immer so zu dritt die Aktion genutzt. Das finde ich sehr, sehr gut. Aber umgekehrt hattest du auch viele Aktionen, die hatten gar keine Wucht. Und nicht so dieses, da fehlt so ein, dieses eine Mühe an Timing, das wir häufig sagen, sondern nee, so diese Clothesline von Charlotte nach dem, ich nenne es mal Ratschlag, habt ihr diesen Vorwärtsratschlag,
ja.
Das war gar nichts zum Beispiel. Und The Natural Selection danach gegen Asuka und gegen Bianca, das war auch gar nichts. Also und du hattest viele Aktionen, die komplett schlecht aussahen, die kein Timing hatten, die keine Wucht hatten. Ich verstehe nicht, warum. Also, das sind ja drei mit der besten Frauen, die wir in der WWE haben. Und wie schlecht da manche Aktionen aussahen, habe ich nicht verstanden.
Ich kann es dir auch nicht sagen. Es war fast schon frustrierend manchmal, ne? Und ich habe auch das Gefühl, dass die Frauen sich im Ring noch koordiniert haben. Ich weiß nicht, ob die nicht genug Zeit gehabt haben, ob es da irgendwelche Änderungen gegeben hat, aber man hat auch einige Male relativ deutlich gesehen, wie hier quasi das Timing koordiniert worden ist, wie es Kommandos gegeben hat. Also irgendwas stimmte da nicht und damit meine ich nicht nur Charlottes Outfit, was sich ja am Anfang erstmal ein bisschen verabschiedet hat, sodass dann Jessica K. erstmal eingreifen musste. Fand ich übrigens gut, wie man das gelöst hat, dass man da nicht irgendwie versucht hat, so da drumherum zu arbeiten, so im Sinne von, ja, das geht schon irgendwie, und man zuppelt da Ewigkeiten dran rum, sondern ja, sagt
immer hier, einfach kurz zu, Shot auf Asuka und Bianca, fertig.
Genau ja. Das, ne, und dann hat Asuka ja, glaube ich, auch versucht, irgendwie den Asuka-Lock quasi anzusetzen, ganz kurz so als Transition, das haben sie alles gut gelöst, aber irgendwas fehlt hier drin, ich kann es dir auch nicht genau sagen, also das Timing war teilweise echt oft off, also hat nicht gepasst. Dann hat man natürlich auch noch Bianca Belair mit ihrer Knieverletzungsgeschichte, was erstmal für den ersten Augenblick gut verkauft gewesen ist, diese Sache, dass das Knie bearbeitet worden ist, hatten wir schon zu Beginn, da wurde ja von Asuka, meine ich, das Bein über das Seil gerissen, das fand ich auch eine innovative Aktion. Und auch dieser Spot, wo dann ja Charlotte, meine ich, war es, Bianca aus dem Ring geworfen hat und dann ist ja Bianca quasi auf der Treppe gelandet und man hat es nicht gesehen, man hat nur knallen gehört und danach hat...
Und es klang sehr fies übrigens.
Genau, also, ganz, ganz wichtig.
Ne, auch da wieder das klassische Fall von, ich dachte auch kurz, oh, die hat sich wirklich verletzt.
Ja.
Weil es halt wirklich so ganz böse geknallt hat und du es eben nicht gesehen hast. Und ne, auch da muss man sagen, super gut gesellt, ne, weil das ist einer dieser klassischen Fälle von, oh Gott, hoffentlich hat die sich nicht wirklich verletzt. Ja, es gab hier keinen X oder sowas, aber ne, trotzdem.
Ja.
Und auch da das Problem, es war ja wirklich, du dachtest ja wirklich, ach du meine Güte, das Knie ist zerschrotet. Klar, dann humpelst du so selbst raus, denkst du, ja, okay, gut, ist jetzt nicht das Wildeste. Die wird höchstwahrscheinlich einen Comeback-Spot bekommen. Als elitärer Wrestling-Fan, die wir natürlich sind und schon ein paar Matches gesehen haben, dann schleppt sie sich wieder in den Ring, um dann den Figure 8 von Charlotte mit dem 450 abzubrechen.
Die typische Aktion, wenn man kaputtes Knie hat.
Genau. Und ab da auch Knie komplett Wunderheilung. wieder komplett vorbei. Da wird nichts mehr gesailt. KOD, ich nehme dich hoch, kein Thema. Schlagabtausch, das Knie hält. Ne? Also, das war dann wieder. Du hast es sehr, 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 sehr gut verkauft und hast es danach gar nicht mehr verkauft.
Ja. Fand ich auch wirklich schade. Weil das hätte man besser machen müssen. Ich verstehe auch nicht, warum muss sie denn da den 450 zeigen? Ne, reiß sie halt einfach raus, stürzt sich auf, sie schlag ihr irgendwie ins Gesicht, kratz sie von mir aus, sei verzweifelt, weil du hast ein kaputtes Knie und du hast es
wieder. Nee, kratz mal nicht, schlag mal.
Du greifst halt einfach ins Gesicht oder sonst irgendwas, um den Griff zu lösen. Verzweiflung, weißt du? Und mach halt irgendwas. Aber nicht das. Und das ist so ein bisschen prädestinierend, wie ich finde, für das gesamte Match. Ne? Da sind die Ideen und auch die Möglichkeiten sind halt da, aber es wird dann oft nicht gut genug umgesetzt. Und hier hat man eben auch gesehen, ne? der Spot mit der Verletzung, als es rausging, toll. Also auch Bianca, wie sie es verkauft hat, die hatte wirklich geflucht und so. Und ich habe auch gedacht, krass, was war das jetzt? Ne? Auch das Geräusch dazu hat super gut gepasst und dann hat es mich auch ein bisschen verloren, ne? Und dann haben wir ja diesen Figure 8 gehabt von Charlotte gegen Bianca. Charlotte in der Brücke. Asuka kommt reingekrabbelt, spuckt Charlotte den schwarzen Nebel hier ins Gesicht, das schwarze Zeug ins Gesicht.
War eher der blaue Nebel.
Die Kommentatoren haben gesagt Black Mist, aber ist egal.
Ja, ja. Aber ich meinte nur so von der Farbe her, weißt du.
Ja, es war blau, ja. Das stimmt. Der Kick gegen Bianca geht aber daneben, die rollt sie ein und dann ist es das, Kai. Dann ist hier Bianca neuer Champion und gewinnt das Ding hier auf einem Bein, in Anführungsstrichen. Und in einem Match, was wir uns alle irgendwie anders gedacht haben und was auch wirklich jetzt nicht so den Namen gerecht wird, muss ich sagen. Wie ging es dir hier damit?
Ja, ich fand das nicht gut, dafür, dass das 20 Minuten ging. Also, ich habe es angesprochen, es hatte wirklich gute Aktionen drin. Und es sind halt, wie ich gesagt habe, drei der besten Frauen, die wir in der WWE haben, die auch schon häufig gute Matches gezeigt haben zusammen. Ne? Also, da hat schon viel geklickt auch.
Ja.
Aber hier irgendwie gar nicht.
Nee.
Und da hat Wucht gefehlt. Also auch, ich fand auch die Spears von Charlotte schrecklich. Das war auch eher so ein sanftes, ja, ich leg dich jetzt hin. Und ja, dann holt sich halt hier Bianca den Sieg. Und da würde ich dann direkt zu einem nächsten, ich nenne es mal Kritikpunkt, kommen. Weil Bianca gewinnt natürlich, ist aber super angeschlagen. Mann, was könnten wir da nutzen? Natürlich, schick Io Sky rein, cash in. Freut mich, finde ich gut. Weil auch wenn jetzt, dann Io Sky kommt raus, casht auch ganz normal ein, nicht mit, willst du wirklich, sind sie sicher, sondern casht ein, Bums, Moonsault, 1, 2, 3, Ende. Auch nichts mit vielleicht und mit Hauptsponsor, sondern nix Io Sky, Moonsault, Ende, neuer Champion. Finde ich cool, freut mich für Io Sky, die ist super talentiert. Dakota Kai ist auch noch, also Bailey kam ja auch mit raus, wo man auch noch nicht ganz wusste, was ist jetzt mit dem Knie. Dakota Kai ist dann auch da, feiern zu dritt. Du merkst, das sind auch Freunde, die freuen sich halt auch wirklich. Finde ich, ist ein cooler Moment. Damage Control, viel, viel schlechtes Booking einstecken müssen, muss man ganz klar sagen an der Stelle. Und du siehst, ein Jahr nach ihrem Comeback ist jetzt trotzdem Io Sky da und ist WWE Women's Champion. So, der Weg davor lassen wir ausklammern, ne? Dakota Kai sagt ja auch selbst, ich bin noch absolut nicht wieder fit. Das wird auch noch höchstwahrscheinlich bis 2024 dauern. Aber ich wollte eben dabei sein, damit wir hier als Damage Control zu dritt diesen Moment feiern können. Finde ich komplett cool. Mein Problem ist eher, ich finde, du machst fast nie was mit dem Frauenkoffer. Der Frauenkoffer wird, ich habe nicht genau nachgeguckt, es gab auch Ausnahmen, aber gefühlt immer innerhalb der ersten 30 Tage eingecashed. Wenn ich an Alexa denke, wenn ich auch an eine Nikki Cross, Nikki A.S.H. denke, der wird, also da ist auch wenig Storyline drumherum. Ja, natürlich hast du Io Sky, die dann dreimal rauskommt und sagt, Leute, ich cash ein, und dann casht sie doch nicht ein. Aber du erzählst damit fast nie eine Geschichte, sondern es ist einfach nur, ja, wir haben das, bei den Männern haben wir auch einen Koffer, bei den Frauen machen wir es auch, wir nutzen es für einen coolen Moment, weil es eben cash und es ist immer ein cooler Moment, aber es wird nie für irgendwelche Storylines vernünftig genutzt. Und mit nie, ne, jetzt übertrieben gesprochen, ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Und das hast du halt auch hier wieder. Oder sehe ich das falsch?
Nö, es war jetzt einmal für den Moment. Ich meine, man hat natürlich im Vorfeld so ein bisschen die Unstimmigkeiten bei Damage Control hier geschürt, aber jetzt für den Augenblick, du hast halt den Moment mitgenommen. Das ist ja auch das, was ich schon bei der Preview gesagt habe. Ich glaube, dass man hier einen von den Koffern nehmen wird, um den Moment zu erzeugen. Und den wollte man hier eben haben. Was mich hier ein bisschen gestört hat an dem Cash-In, also dazu muss man ja sagen, dass ja Io zwischendurch noch Bailey den Koffer gegeben hat, damit Bailey quasi hier noch Asuka und Charlotte aus dem Weg räumt, aus dem Weg dahin. Dann hat sie ja den Koffer wieder zurückbekommen, hat dann ja Bianca auch in die Kniekehle damit geschlagen. Kai, gab es nicht mal eine Regel? Ja, vor dem Cash-In müssen irgendwie beide auf zwei Beinen stehen und sowas.
Ja, das ist eigentlich der Ref sagt, bist du ready zum Kämpfen?
Ja, genau.
Nix, da wurde einfach,
drauf gesprungen.
Drauf, ja, genau.
Ja, nee, also ich hoffe auch, dass man daraus was macht und dass es eben nicht nur dieser eine kurze Moment gewesen ist, wo eben Io diesen Koffer hier eincasht und eben den Titel sich holt. Mich freut das auch. Ich fand den Moment auch ganz cool, aber jetzt werden wir mal sehen, wo es von da aus hingeht. Aber das Match an sich war dann eben A, ein bisschen zu lang, B, vom Timing her ein bisschen unsauber und C, dann eben auch vom Finish her sehr merkwürdig. Also ich, und auch, dass Asuka jetzt den Titel hier los ist auf so eine ganz komische Art und Weise. Bianca kann sich noch einen Titel mehr hier auf die Fahne schreiben, weil sie den Titel dann für eine Minute 30 gehalten hat oder so. Ach, ich weiß nicht. Also so richtig glücklich bin ich damit auch nicht. Gucken wir mal, wie das da weitergeht. Also das war auch echt kein guter Abend für die Damendivision hier, oder? Beide nee. Matches so ein bisschen gefloppt, die Crowd auch nicht wirklich interessiert. Also als der Titel gewechselt ist, hier zu Io, da waren sie durchaus dabei. Aber
was halt ein Cash-In war, ne?
Ja, ja, eben. Aber ansonsten, ja, schwierig. Ja, weiter geht's. Main Event Time. Dazwischen gab's noch Trailer, DraftKings, bla bla und Liv Morgan, sehr lang. So, und damit sind wir dann auch beim Main Event angekommen und da treffen natürlich der Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns und Jey Uso aufeinander. Es heißt Tribal Combat und es geht auch darum, wer ist hier der wahre Tribal Chief. Und Kai, ich habe übrigens mal mitgestoppt, Roman Reigns, weit über 5 Minuten braucht der gute Mann hier zum Ring. Also das ist schon fast hier ein Undertaker-Dimension. Und die Geschichte ist natürlich, wir haben den dominanten Tribal Chief Roman Reigns und dann eben einen Jey Uso, der hier ja mit viel Energie, mit viel Wut im Bauch den guten Reigns vom Thron stoßen möchte. Und das ist auch ein wiederkehrendes Thema, was wir eigentlich haben. Ne? Also Roman Reigns, der hier mit Kraft und auch mit seinem, wie soll man sagen, seine Attitüde sehr stark dominiert, ein sehr langsames Match, wo wir es auch schon mit vielen Gegnern von Roman gesehen haben. Viel reden, viel gestikulieren, ja. Viel mit dem Publikum spielen. Und ein Jey Uso, der vor allem gerade in der Anfangsphase sehr stark übers Tempo gekommen ist, oder?
Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, dass der Anfang sehr Roman Reigns klassisch war. Das ist ja auch eine Sache, die jetzt auch schon häufiger kritisiert wurde, auch auf dem Discord. Oder wenn man generell so Meinungen liest, dass die Leute sagen, ja, das ist halt schon gut und die Matches gehen dann auch immer ihre 30 Minuten, aber die ersten 10 Minuten, die sind schon ein bisschen zäh. Und natürlich, da habe ich immer so einen kleinen Olf im Ohr, also noch kleineren Olf im Ohr, der dann sagt, ja, aber das gehört ja dazu, das ist ja der Aufbau, damit das Ende so wirkt, ist trotzdem, muss man sagen, mittlerweile eine berechtigte Kritik, weil es schon häufig ähnlich ist. Ne? Dann ist halt Roman, dann spaziert er durch den Ring und dann macht er einen Schlag, dann spaziert er wieder, dann sagt er hier, du bist schuld und hetze mal nicht und wenn und aber, dann läuft er wieder rum und dann reagiert er mit der Crowd. Also ich kann die Kritik auf jeden Fall verstehen, trotzdem, ich mochte es hier wieder. Also es war ja auch schon alleine beim Anfang, wo es dann hier um die Kette ging, die auch einen Namen hat, der aber so kompliziert ist, dass ich ihn mir nicht merken konnte und auch nicht aufschreiben konnte. Wo es dann auch hieß, ja hier, falls du gewinnst, nicht der Ref gibt dir die, sondern ich gebe dir die dann. Ne? Das ist hier offiziell zwischen uns, das ist hier nicht WWE-Ding. Und wie du sagst, Jay natürlich dann immer sehr über Konter am Kommen, über seine Geschwindigkeit am Kommen, das war dann auch draußen mit dem Einsatz der Treppe, wurde also nicht so ein Einsatz, wie Cody es gemacht hat, der eigentlich die Q sein müsste, weil hier wäre es ja auch okay, weil wir haben dann auch erklärt bekommen, anything goes. Auch das ist eine Sache, ich finde, WWE sollte sich mal angewöhnen, wenn sie Sachen macht wie MMA-Rules-Match und Tribal Combat-Match, können wir mal vielleicht vorher die Regeln erklärt bekommen, ganz grob, so und jetzt auch No DQ, Anything Goes, ist ja schon relativ simpel, sag's doch vorher einfach. Das hätte ich auch besser gefunden und was ich dann mochte, Jay natürlich, Crowdpleaser holt auch den Tisch raus, den wir später noch gesehen haben, hatten aber schon mal aufgebaut. Es gab immer wieder Interaktion mit Paul Heyman, der auch sehr viel geredet hat. Hier, das ist doch dein Cousin, mach das doch nicht, ihr seid doch eine Familie, warum? Und dann Jay, der auch immer wieder in Richtung von Paul Heyman guckt, das fand ich sehr gut und sehr passend. Und dann auch da Roman, der sich erst selbst das Opening holt mit dem Kendo-Stick, bis dann Jay das Ding in die Hände bekommt und es komplett auf Roman Reigns verbrät, bis das Ding bricht.
Ja, und dann eskaliert die Gewalt ja hier auch. Übrigens, die Kette, die du angesprochen hast, ich habe gerade mal ganz kurz nachgeguckt, Ulafala heißt die.
Ja, genau. Das hätte ich aber nur vom Hören mir nicht aufschreiben können.
Stimmt, aber ist eigentlich ganz einfach zu schreiben, aber ich musste auch nachschauen, ich habe es auch im Kommentar mir nicht merken können. Nee, und dann eskaliert ja die Gewalt hier auch so ein bisschen, ne? Also dann wird ja auch noch der Stuhl rausgeholt von Jey Uso, dann schlägt er einmal zu, leckt dann einmal alemannisch hier über den Stuhl, schlägt dann nochmal zu, dann geht er raus aus dem Ring, holt noch viel mehr Stühle, ECW-Style, die werden dann in den Ring geworfen, dann will er einen Superplex zeigen, Roman Reigns kontert dann aber mit der Powerbomb auf die Stühle, nicht ganz so viel Wucht, sondern er hat die da schon ganz gut noch durch die Gegend getragen, baut dann einen zweiten Tisch hier in der Ecke auf, auch das erstmal nur ein Tease, wie wir es vorher gehabt haben. Und ja, dann gibt es so ein bisschen Hängen und Würgen hier am Seil. Roman will Jay hier quasi nach draußen werfen durch diesen Tisch, den du gerade eben schon angesprochen hast. Dann ist es aber so, dass Jay Uso ihn hier quasi von draußen auf dem Apron stehend sozusagen nach draußen befördert. Ne? Also Roman ist noch im Ring, dann hievt er ihn quasi auf die Schultern, es gibt diesen Samoan Drop. Und ja, das ist auch so das große Ausrufezeichen, was dann eindeutig klar macht, okay, also Jay Uso, der ist jetzt hier am Drücker, der hat die Chance. Und Roman Reigns dann ja auch erstmal auf der Flucht mit einer Wunde am Arm. Jay holt dann noch einen Ledergürtel raus, also die weitere Aggressivität eindeutig von Jay, der jetzt hier sämtliche Familienbande über Bord wirft. Er ist also hier der die Stühle zum Einsatz bringt, der den Kendo-Stick zerbricht und der dann auch noch den Ledergürtel mit ins Spiel bringt, der ja
übrigens
geklatscht hat, ohne Ende.
Ja, also diese Strap-Schläge, alto bello. Also, das muss so unmenschlich wehtun, wie das knallt, wie das zieht. Ne? Und einer ging ja so seitlich gegen Roman und der zweite, der hat ihn ja so frontal, so hinten über die Schulter drüber getroffen. Das muss so wehtun. Das muss so fies sein. Also, generell, was in dem Match passiert, tut weh. Aber dieser Strap, alto belly, der knallt richtig rein. Und Roman ist ja auch ohne Solo Sikoa rausgekommen. Ne?
Richtig.
Man denkt sich, ah, no DQ-Match, da muss er ja eigentlich irgendwann kommen. Und es gab dann ja diese Strap-Schläge. Roman flüchtet so ein bisschen in die Crowd. Dann Jay hinterher, schlagen sich da. Und ach, guck mal, wer ist denn da? Solo Sikoa kommt raus, greift natürlich Jay an. Hast ab diesem Zeitpunkt quasi 2-1. Schickt ihn mit dem Uranagi durch den Tisch, der da noch steht. Und ab da ist ja Roman auch sehr wieder im Tribal Chief-Modus, ne?
Ja.
Es gibt hier direkte Aufforderungen, es gibt Anweisungen, die gebellt werden vom Big Dog, um die Analogie nochmal mitzunehmen und den alten Namen aufzugreifen. Da wirklich so, hier, mach das, mach so, gehen wir da zurück in den Ring. Jay, der sich dann auch sogar irgendwann so ein bisschen wehrt, weil es soll dann ja wieder diese Kombination geben aus Spike und Spear. Jay springt zur Seite, es gibt den Spear gegen Solo. Jay nutzt die Chance, zeigt dann auch selbst noch einen Spear gegen Roman, den er sehr häufig verwendet in der letzten Zeit. Den Spear, den hat er richtig lieb gewonnen. Nutzt dann die Stühle und auch, weil du die Aggressivität angesprochen hast, wie sehr ein Jay mit dem Stuhl zuschlägt, ist ja nicht normal, oder?
Ja, also Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, ne? Also die Schläge hier bleiben auf jeden Fall in der Familie und da darf man vielleicht auch ein bisschen härter zuschlagen, als man das mit Fremden machen würde, ne? Also wie du schon richtig sagst, also die Härte war hier auf jeden Fall da und generell, das will ich dem Match auch gar nicht ankreiden, also die Härte ist da gewesen und die Atmosphäre war auf jeden Fall auch da und da war ordentlich Zunder im Match und das ist dann gesagt, dann Jay und mit dem Stuhl zerstört dann hier eben Solo und Roman. Dann geht's quasi raus nochmal. Da rettet dann Solo Sikoa Roman Reigns mit einem Superkick. Er ist quasi auf der anderen Seite durchgerollt und Jay will da hinter Roman her. Und dann gibt's quasi einmal den Superkick um den Ringpfosten herum. Aber genau das, was du gerade angesprochen hast, führt dann ja auch hier zu Spannungen. Also Roman dann befehligt und Solo ist dann auf einmal so, Alter, jetzt mach mal langsam hier. Ich bin nicht dein Sklave, sondern ich bin hier
immer noch. Auch nur ein Mensch.
Genau, ne, zeig mal ein bisschen Respekt und da gibt's dann ein bisschen Gestänkere zwischen den beiden. Ne? Da fordert ja Roman quasi hier den Spike und dann sagt Solo quasi, nee, ich mach nicht all das, was du sagst. Und Jay nutzt dann natürlich diese Chance und speert dann während der Diskussion hier Roman Reigns durch die Barrikade da erneut der Spear. Und dann soll es ja weiter draußen zur Sache gehen. Also Solo will dann Jay durch den Tisch slammen, durch Kommentatorenpult erneut. Jay kontert dann, es gibt einen Superkick. Da landet dann eben Solo auf dem Kommentatorenpult und dann gab es den Splash, also quasi so ein bisschen ja History Repeating, wie das, was sie mit Jimmy angerichtet haben. Und Kai, dann sind wir eigentlich schon auf dem Finishing Stretch hier. Ne? Dann ist ja quasi Jay wirklich in der absoluten Oberhand. Er hat hier Solo entsorgt. Roman ist angeschlagen nach den ganzen großen Aktionen und nach dem Spear durch die Barrikade. Dann geht sie wieder zurück in den Ring. Es gibt den Splash. Und dann?
Ja, es wird das Cover angesetzt. 1, 2. Und Jay wird dann draußen gezogen von einer maskierten Person mit Hoodie. Zieht die Mütze ab, zieht das Bandana vor seinem Mund ab und es ist Jimmy Uso. Wer hat's gesagt? This guy hat's gesagt, ich nämlich. Wo es hieß, ja, das macht doch keinen Sinn. Und ich muss sagen, macht auch keinen Sinn, aber da reden wir gleich drüber. Ne, also,
ja.
Trotzdem, wir kommen erstmal dazu. Jimmy guckt dann Jay an, Jay versteht die Welt nicht. Die Crowd auch da, ne, ich habe es gesagt, er ist faule Schweine, verstehen aber ihre Rolle, chanten verständlicherweise, fuck you, Jimmy. Nehmen das Ganze also mit. Jimmy denkt sich, ja gut, dann kann ich auch einfach machen. Superkick Jay, schmeißt ihn in den Ring. Im Ring gibt es dann den Spear von Roman, der dann Jay durch den, wie du schon angesprochen hattest, in der Ecke angelehnten Tisch speert. Und dann 1, 2, 3. Jimmy geht weg. Roman hat gewonnen. Jay hat, also hätte prinzipiell gewonnen, hat aber dann doch verloren, weil Jimmy eingegriffen hat. Wir werden jetzt die Fehde bekommen, Jay gegen Jimmy. Das Problem ist nur auch hier, es macht nicht so viel Sinn. Also, hättest du das Ganze davor nicht gehabt, hätte Sinn gemacht, meiner Meinung nach. Ne?
Ja.
Weil, also ich kann verstehen, wenn du erzählst, Jimmy ist eifersüchtig, so, du hast mich im Krankenhaus nie besucht. Ne, also, Wie so eine vorwurfsvolle Mutter oder sowas. Alles vollkommen in Ordnung, kann ich auch verstehen. Das Problem ist, dass du davor schon diese ganze Story hattest mit Jay hält halt doch zu Jimmy, Jimmy stellt sich gegen Roman, Jay stellt sich auf seine Seite, es gibt einen super großen Moment, die Usos zusammen gegen Roman und Solo. Es wird jetzt höchstwahrscheinlich begründet mit Jimmy ist halt eifersüchtig, aber es macht für mich persönlich trotzdem nicht viel Sinn. Wegen den ganzen Sachen davor.
Ich habe auch ein bisschen Angst, dass man jetzt hier vielleicht einen Schlenker zu viel genommen hat in dieser Bloodline-Geschichte. Weil, wie gesagt, wir haben noch zuletzt gesehen, wie Solo und Roman Jimmy hier ins Krankenhaus befördert haben. Deswegen ist er jetzt ja hier überhaupt erstmal zurückgekommen. Ne? Also die beiden haben den zerstört und er ist ins Krankenhaus gegangen. Jetzt kommt er wieder zurück und wendet sich auf einmal gegen den, zu dem er eigentlich die ganze Zeit gehalten hat, der zu ihm gehalten hat. Und da tue ich mich auch schwer mit. Natürlich hat das Emotionen erzeugt, aber zugleich hat das nach diesem ersten, oh, was passiert da im Moment, hat es bei mir zugleich auch sowas erzeugt wie, okay, warum? Was ist jetzt das Motiv?
Ja. Natürlich. Also, du kannst, ja, du zuerst.
Natürlich kannst du jetzt erzählen, wie es weitergeht. Das ist natürlich das Interessante an der Geschichte. Zugleich ist das aber jetzt ein Schlenker für mich, der sich nicht 100% homogen anfühlt und eher sich so anfühlt wie, wir machen noch einen Schlenker, weil es gerade gut läuft und weil wir noch einen zusätzlichen Schlenker drin haben wollen.
Ja, und weil wir nicht wollen, dass Roman verliert. Glaube ich halt auch. Ne? Also, kannst natürlich jetzt auch sagen, wie gesagt, du sagst entweder jetzt Jimmy ist eifersüchtig, also er ist nicht mal für Roman, sondern er ist halt gegen Jay natürlich. Ne? Also, er muss jetzt nicht für die Bloodline sein. Kannst aber auch sagen, ja, ich habe hier Angst, weil meine Familie so, ich muss ja auch hier die Kohle ranscheffeln, ich muss auch immer an eine Schippe. Inflation und das geht halt so schlechter. Ja, das geht halt schlechter, wenn der Roman irgendwie nicht mehr da ist. So, der sagt halt auch sonst, hier, ich mache dir das Leben zur Hölle. Macht für mich aber auch keinen Sinn, weil im Endeffekt hätte ja dann dein Bruder Tribal Chief sein können. Also das verstehe ich auch nicht. Man beraubt hier so ein bisschen, ähnlich auch wie bei einem Sami Zayn natürlich wieder. Du beraubst hier einem Jay und einem Sami dann ihren großen Moment und sagst dann, ja, wir erzählen die andere Geschichte weiter, weil das Problem ist, wir lassen Roman nicht verlieren. So, höchstwahrscheinlich wird er gegen Cody verlieren beim nächsten Mania. Also, ja, und dafür musst du jetzt dann Sachen so ein bisschen unterordnen, ne? Und das machst du hier dann, glaube ich. Und ich bin da Stand jetzt noch kein Fan von, weil es eine dieser Sachen ist in der Bloodline-Storyline, die in den letzten Monaten wirklich wieder gut an Fahrt aufgenommen hat, wo ich sage, die macht für mich nicht so wirklich viel Sinn.
Ja, ja, ging mir und geht mir ganz genauso. Zugleich muss man sagen, wir haben schon häufiger mal in der Bloodline-Story gesagt, so, ah, jetzt haben sie mich verloren. Und ob das jetzt die richtige Entscheidung gewesen ist, weiß ich nicht. Und da haben sie uns immer wieder eingefangen. Ja. Mal schauen, wie sie es erklären und ob sie da noch den Bogen kriegen. Für den Augenblick jedenfalls fühlt es sich ein bisschen an, wir haben jetzt hier einen Twist und einen Turn, im wahrsten Sinne des Wortes, eingebaut, um einen Twist und einen Turn zu haben. Ob er jetzt Sinn macht oder nicht, lassen wir es mal dahingestellt. Wir überlegen uns schon noch eine Story dafür, wenn es jetzt nächste Woche weitergeht. Und das hat mich auch gestört. Auch wenn es natürlich ein kleiner Wow-Effekt gewesen ist, der jetzt aber auch nicht so überraschend gekommen ist, wenn man ehrlich gewesen ist, ne?
Ja.
Und generell, der Main-Event, erneut sehr lang, hatte jetzt auch für mich ein paar Längen gehabt. Ich fand die Intensität gut, aber ich bin auch langsam so ein bisschen nicht müde, aber ich merke so gewisse Abnutzungserscheinungen von dieser Roman Reigns-Story-Match-Formel, weil die doch immer sehr ähnlich sind. Und ich war ja auch einer von denen, der gesagt hat, so, ja, da hat es mich abgeholt und ich liebe diesen Style und ich mag das auch. Aber langsam wiederholt sich's. Und ich bin jetzt ein bisschen skeptischer und schau mal, was da die jüngere Zukunft quasi so bringt, ob man mich dann wieder gecatcht kriegt beim Catchen.
Ja. Ja, das ist halt das, was ich meinte, ne? Mit, dass ich die Kritik auf jeden Fall nachvollziehen kann, wenn es heißt, oh, jetzt ist schon wieder, muss ich 15 Minuten gucken, wo er dann durch den Ring läuft und dann zeigt er einen Schlag und dann redet er wieder mit der Crowd. Dann redet er mit dem Gegner, dann sagt er zum Ref, pack mich nicht an. Ja, also nimm halt mittlerweile diese Dimension an, wo du sagst, ich würde am liebsten diese ersten 15 Minuten so ein bisschen durchskippen, weil ich halt genau weiß, was mich da erwartet.
Ja, ja. Ich finde auch, dass das jetzt hier so ein Match gewesen ist, wo die Anfangsphase zwar gut gewesen ist, aber das haben wir schon besser auch gesehen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass die Story inzwischen schon so lange läuft und dass man auch so ein bisschen drauf trainiert worden ist, dass man eher auf das Ende achtet, als auf das, was am Anfang passiert, weil wir alle sitzen vorm Fernseher und sagen, was passiert denn jetzt zum Ende? Und dann kriegen wir jetzt so ein Ende, was nicht 100% passt in meinen Augen. Und da geht man auch mit ein bisschen schlechterem Gefühl aus der ganzen Geschichte raus. Kai, willst du noch was zum Main Event hier sagen oder sollen wir zum Fazit kommen?
Kommen wir zum Fazit.
Ja, wie ist denn dein Fazit? Bananenwertung, her damit. Ja.
Ich muss wirklich sagen, dafür, dass die Show 4 Stunden 20 oder sowas ging, das hat sich trotzdem kurzweilig angefühlt. Wir haben zwar gesagt, manche Matches hatten Längen, ne? Da bleibe ich auch bei. Trotzdem war es ein sehr, sehr spaßiger SummerSlam, wo man sich auch jedes Match angucken konnte. Also ich kann absolut verstehen, wenn man sagt, oh, Shayna Baszler gegen Ronda war absolut nichts für mich, ne? Ich muss auch sagen, ich mag diesen Stil. Und das ging jetzt auch nur 7 Minuten. Das fand ich jetzt nicht so fatal. Battle Royale war natürlich eine ganz, ganz klassische Battle Royale. Aber LA Knight hat gewonnen. Auch cool. Ne? Cody gegen Brock hatte auch so seine Längen. Aber so im Großen und Ganzen, finde ich, hast du hier viele Fäden vernünftig abgeschlossen. Und du bist jetzt dann auch gespannt, okay, was passiert weiter? Oder die Fäden, die noch weitergehen, da fragst du dich halt auch, okay, was kommt jetzt in den nächsten Wochen und Monaten? Dafür fand ich es rund. Ich glaube, wenn ich mir so das Große und Ganze angucke, hat mir am besten an diesem Abend sogar Rollins gegen Baylor gefallen. Weil ich mochte diesen ganzen Judgment Day-Eingriff, das Hin und Her, die Sache mit Priest, das fand ich spaßig. ich würde dem Ding äußerst davon abhängig, wie stark ich diese Längen bewerte, ne? Ich gebe dem Ding, ich würde ihm eine 6 von 8 geben.
Okay, da gehen ja unsere Meinungen weit auseinander. Ich finde, das war eine okaye Show. Ich finde, das war ein okayer SummerSlam. Aber mir haben auch wirklich die großen Spitzen hier nach ganz oben gefehlt. Sondern da war vieles dabei, was gut gewesen ist. Wir hatten ein bisschen was sehr gut gewesen ist. Aber nicht so diesen absoluten Ausbruch nach ganz, ganz oben. Und das bemängel ich hier. Also auch sowas, zum Beispiel, du hast jetzt gerade Gunther gegen Drew McIntyre gar nicht angesprochen. Was ich echt schade finde, was aber auch zeigt, dass das Match nicht den Bewertungen und nicht den Erwartungen stattgehalten hat. Ich gebe dem SummerSlam insgesamt eine 4 von 8.
Boah, krass.
Ich finde, das war okay. Aber, um dich mal zum Beispiel auch aus anderen Reviews zu zitieren, da war jetzt auch einiges dabei, das muss ich vielleicht nicht unbedingt gesehen haben. Und ob ich mir dann wiederum eine 4-Stunden-Show anschauen muss, ist dann auch die andere Frage.
Also ich hab sehr geschwankt zwischen einer 5,5 und einer 6. Aber also, es ist halt, glaube ich, so wie du sagst, ich würde mir jetzt vieles auch nicht nochmal anschauen, aber dafür, dass es halt 4 Stunden ging, war ich jetzt nicht gelangweilt oder sowas.
Nee, aber ich war jetzt auch selten so, dass ich hier auf der Kante meines Bürostuhls gesessen habe und gesagt habe, jetzt absolut gibt's mir, sondern da hatte ich ganz wenige Momente bei diesem Pay-Per-View und auch das Ende hat mich halt nicht komplett nach Hause geschickt und das Three-Way-Match der Damen, da bin ich ehrlich, da bin ich auch echt hochgradig enttäuscht von. Trotz des, natürlich hat der Cash-In dann nochmal so ein Hoch mitgegeben, aber deswegen bin ich da echt ein bisschen kritischer und sage, das war okay, aber bemessen auch an der Card, was da möglich gewesen wäre, wäre das für mich auch eine Card gewesen, wo ich gesagt hätte, komm, da gibt es eine 6 oder eine 6,5, von mir ist auch eine 7, wenn das alles jetzt optimal lief in einer perfekten Welt, aber so war das für mich in Ordnung, aber mehr auch nicht.
Ja, okay.
Da bin ich mal streng heute. Aber Kai, dann sind wir an der Stelle durch, würde ich sagen, oder?
Ja, haben wir's.
Genau, und da sind wir natürlich auch noch an dem Punkt, weil natürlich nach dem SummerSlam ist vor dem nächsten Podcast, am kommenden Wochenende machen wir wieder was Aktuelles. Da machen wir nämlich einmal die Woche nach dem SummerSlam. Auch der Podcast wird ein bisschen später erscheinen, als ihr es sonst gewohnt seid. Also nicht Punkt 12 Uhr, sondern werden wir am Sonntagmorgen den Podcast aufnehmen und dann entsprechend zeitig online stellen. Da könnt ihr euch dann darauf freuen, wie gesagt, auf allen Kanälen. Außerdem gibt es noch unter der Woche ein kleines Update hier bei YouTube, da auch bitte die Augen aufhalten, da geht es um Kanalmitgliedschaften, da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen, da haben wir einiges vorbereitet, da gibt es ein Update und das wird es dann wahrscheinlich am Donnerstag geben, da passiert auch wieder was. Ja, Kai, und ansonsten, was haben wir noch? Haben wir noch was?
Bei Holy könnt ihr bestellen, Code Headlock oder Headlock 5, nicht vergessen.
Genau, oder so wie es hier unten steht, auch uns bei Patreon, bei Steady supporten, wenn ihr noch mehr Inhalte von uns haben möchtet.
Und schreibt eure Bananenwertung rein. Also, weil ich glaube, es war selten, dass wir so weit auseinander lagen.
Das stimmt. Nächste Woche übrigens, wenn ihr noch ein bisschen Classic Wrestling haben wollt, Golden Years, Markus Holzer, Olaf Bleich kommentieren den Royal Rumble 1990. Das gibt's dann für Supporter in der kommenden Woche. Wird gut. Dann mache ich jetzt hier an der Stelle den Deckel drauf und sage wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen, wenn ihr auf YouTube gewesen seid und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.